And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Heute geht es um unsere Just Bring It Awards, nachdem wir uns hier live auf Twitch im Vorgespräch schon über diverse lustige Gimmicks und Ligen amüsiert haben, wollen wir jetzt mal reingehen in unser Hauptthema. Ja, und wenn es wir heißt, da sind wir natürlich auch zur letzten gemeinsamen Ausgabe des Jahres wieder zurück unterwegs. Denn dabei sind einmal der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo zusammen.
Und natürlich der Thorsten. Hallo Thorsten.
Schönen guten Tag.
Ja, wir sind hier, um über die Just Bring It Awards zu sprechen. Die Awards, die wir ja mit eurer Hilfe, mit eurer Zusammenarbeit erstellt haben. Das heißt, ihr durftet abstimmen für unsere ganzen Kategorien. Und wir drei haben auch noch unsere Top 3 beigesteuert. Und dabei mal kurz zur Bewertung. Eure Bewertung von den Zuhörern sind alle als Top 1 mit 5 Punkten eingegangen. Und bei uns ist die 1 mit 5, 2 mit 3, 3 mit 1 Punkt eingegangen. Und danach haben sich unsere Top 3 zu den Kategorien ergeben. Ja, wir sind sehr gespannt, was da jetzt rausgekommen ist. Das heißt, wir wissen es jetzt soweit schon. Ich bin mal gespannt, wie ihr es findet. Und wir blicken nochmal zurück. Ich habe mal gegenübergestellt zu den Kategorien, die wir letztes Jahr schon hatten, wer da unter den Top 3 war. Dass wir mal sehen, wer sich denn hier wiederfindet.
Das hat ja fast Pro Wrestling Illustrated Züge.
Volker. Ja, ne? Einmal Profi, einmal als Profi, aber einmal im Jahr professionelle Podcast-Ausgabe. Ja, ich bin sehr gespannt, wie wir hier rauskommen. Und wir fangen direkt mal an und steigen mal ganz oben ein. Wir haben ja eine Reihenfolge gefragt. Als erstes Wrestler des Jahres. Die letzten 3 bis 1 wurden gekürt. Und auf Platz 3 ist gelandet jemand aus dem deutschen Wrestling. Und das finde ich ganz schön. Wir haben ganz oft die 3 Ligen, die wir auch besprochen haben, hier vertreten. Nämlich auf Platz 3, vielleicht für den einen oder anderen überraschend, für uns glaube ich nicht, haben wir Lawrence Roman, der Platz 3 des besten Wrestler des Jahres eingenommen hat. Also ich habe zu Lawrence schon bei einer WXW-Show gesagt, das Beste am Amboss ist deine Leistung, die ich da jedes Mal sehe, wenn mir das total gut gefällt, was er da macht. Ja, und ich glaube, es waren mehr Leute, die das so gesehen haben, dass er der Beste ist. Und jetzt wollen wir mal drüber sprechen, wie ihr denn dazu steht. Thorsten, was sagst du denn zu Lawrence Roman als besten Wrestler aus der WXW?
Kann ich so unterstreichen. Also auf jeden Fall hat ihm das gut getan, eben dieser Heel-Turn, diese Zuwendung zu Amboss und diese Elevation mit der Shotgun Championship. Und ich freue mich immer drauf, ihn zu sehen. Das ist halt wirklich abseits des Rings, ein total freundlicher Typ im Ring, halt eine fiese kleine Kampfsau. Und das passt halt super zu ihm so. Und ich mag das. Ich feiere das total. Ich finde es gut.
Sehr schön. Daniel, wie stehst du zu Lawrence?
Ja, man nennt ihn auch gerne den Pitbull von Amboss. Mhm. Und das ist er ja wirklich. Also er ist so ein richtiger kampferprobter Mensch, der mit jedem eigentlich ein gutes Matchup liefern kann. Es war ein richtig guter Shotgun-Run von ihm dieses Jahr. Und ja, er hat eigentlich mit jedem krasse Matches abgeliefert. Und er hat ja auch ordentliche Gegner auch vor sich gestellt bekommen. Also mehr als verdient, dass er sich hier in den Top 3 wiederfindet.
Ich glaube auch, dass Lawrence eine stetige Säule bei der WXW werden kann, weil der halt auch sehr, sehr sicher wrestelt und hat auch den Leuten hilft, die vielleicht noch nicht so weit sind. Also der hat da auch einen ganz schönen Schwung nochmal genommen im letzten Jahr. Und ich glaube, der kann jemand sein, der WXW auch auf die nächsten Jahre noch gut helfen kann, so ein bisschen diese Lücken wieder auffüllen von den Wrestlern, die andere entsprechend immer hochbringen in der Card. Das kann er gut mittragen, bin ich zumindest ziemlich von überzeugt. Ja, Platz 3, Lawrence Roman. Herzlichen Glückwunsch an Lawrence da nochmal. Unser Platz Nummer 2 kommt aus Österreich, ist unser liebster deutschsprachiger Wrestler in der WWE. Auf Platz 2 ist Gunther gelastet. Daniel, was sagst du dazu?
Ja, also mehr als verdient. Das ist ein Jahrhundert-Title-Run über alle Ligen und die Geschichte des Wrestlings vereint. Er liefert gegen jeden Gegner nicht nur ab, sondern er zeigt eine absolute Klasse, die seinesgleichen sucht und das jetzt über viele, viele Monate schon hinweg. Ist zu Recht der den Rekord vom Honky Tonk Man endlich gebrochen hat und der am längsten amtierende Intercontinental Champion aller Zeiten ist. Allein die Matchserie gegen Sheamus und die Matches auch gegen Ricochet und gegen so viele Gegner, die er einfach zerlegt hat. Es gab, glaube ich, auch zwischendurch nochmal ein Match gegen Butch, also Pete Dunne. Also unglaublich, unglaublich. Dieser Mann ist einfach eine Maschine, der einfach unfähig ist, ein schlechtes Match abzulegen. Er kann er nicht. Anatomisch ist es ihm nicht möglich. Er muss immer auf dem höchsten Level performen und zu Recht hier Platz 2 auf jeden Fall.
Daniel hat eigentlich schon alles gesagt, aber ich möchte nur noch eins anschließen. Selten hat ein Wrestler die Catchphrase, die beste sportliche Leistung und absolute Härte und die beste sportliche Leistung des Abends mehr mit Leben erfüllt als der Ringgeneral. Ein vollkommen verdienter Platz 2 und für mich, wie Daniel schon sagte, immer unglaubliche Matches, immer am absoluten Limit und ja, das wird eines Tages dazu führen, dass Gunther Universal Champion oder World Champion der WWE werden muss, weil es gar nicht anders geht.
Oh, mein Mikro war noch aus. Sieht mal, jetzt machen wir das nochmal mit Mikro. Ja, wie gerade gesagt, ich glaube, Gunther ist der, wo man am ehesten sagen kann, der hat es wirklich verdient. Der hat ganz krass Leute hinter sich gelassen. Wir haben hier bei uns ein Ranking dahinter. Cody Rhodes, Brian Danielson und noch einige andere, die genannt wurden, die nie an Gunther rankommen konnten von den Punkten her. Und der hier halt wirklich super Matches geliefert hat. Das Einzige, was ihm vielleicht fehlte, waren die Storys. Das ist wirklich das Einzige, was hier fehlte. Was man noch ergänzen könnte und dann würde er wahrscheinlich den Platz 1 auch erklimmen. Und Gunther hat sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr um einen Platz verbessert. Er war nämlich letztes Jahr schon auf Platz 3. Das heißt, die Konstanz in unseren Top 3 ist schon gegeben. Und dementsprechend hat er hier den zweiten Platz mehr als verdient. Ja, und jetzt machen wir doch direkt mal eine kleine...
Gestern noch mal ein ganz altes WXW. Ich bin da ein bisschen durch Network, durchs WXW genau geslidet und dann habe ich noch mal ein altes Match gefunden, wo wie unförmig damals Gunther dort aussah. Diese Transition auch immer wieder ist unglaublich. Also Scotty Saxon, tipptopp,
ja,
gut gemacht. Unfassbar.
Unglaublich. Also wie der jetzt aussieht, das ist kein Vergleich mehr zu dem Gunther, den wir von der WXW noch kennen. Ne? Der Charakter ist noch recht gleich. Die wrestlerische Qualität ist auch noch, der ist ja noch mal höher geworden, obwohl das ja schon kaum noch möglich war, weil der schon auf sehr hohem Niveau war. Aber ja, auch diese.
Sagt hier im Chat ganz gut, es freut mich so sehr, Gunther, erfolgreich. Ich habe mich als Fan bei WXW mitgeprägt. Also,
ja, total. So. Ja, dann gehen wir weiter zu unserem Platz 1. Und Platz 1 kommt von AEW. Platz 1 ist jemand, der in diesem Jahr wohl die meisten Geschichten hatte bei AEW und auch um den größten Titel, nämlich MJF steht auf Platz 1. Ja, und ich glaube, auch da kann man gar nichts gegen sagen, denn MJF hat einen unerwarteten und doch so guten Turn vom Heel zum Face hingekriegt, was ich überhaupt nicht erwartet hätte von dem Kerl. Und das, nachdem er vorher noch einen William Regal niedergeprügelt hat. Dann diese ganze Story jetzt mit Adam Cole und, na gut, über das Match mit Jay White möchte ich jetzt nichts sagen. Das war für mich ein bisschen zu viel des Guten, was da passiert ist. Aber an sich ist die Story rund um MJF, seine ganze Darstellung, wirklich gut. Was ich schade finde, ist, dass durch die Story der Ring of Honor Tag Team Titel so komplett in den Boden gestampft ist gerade, weil der so überhaupt keine Relevanz mehr hat, sondern nur ein Story-Werkzeug ist. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass MJF den Platz 1 nicht verdient hätte. Oder was meinst du, Thorsten?
MJF war in diese großartige Storyline mit Adam Cole halt involviert. MJF hat seinen Titel im eines der besten Wrestling-Matches, die ich jemals gesehen habe, verteidigt. Da kommen wir nachher bestimmt noch zu. MJF, alles, was MJF macht, ist legit. Alles, was MJF macht, fühlt sich relevant an. Und der trägt AEW auf seinen Schultern und ist auch für mich völlig zu Recht Wrestler des Jahres. Und das ist ja auch in den letzten ein, zwei Jahren gewesen. Aber diese Entwicklung hin zu einem Talent, bis zu jemandem, der die Liga tragen kann, das ist nicht selbstverständlich. Und MJF ist ein Jahrhunderttalent, das muss man wirklich sagen. Und mittlerweile, er ist halt everybody's favorite comeback. Also ich möchte den Typen gleichzeitig verprügeln und in den Arm nehmen. Und das schaffen ganz viele Wrestler. So, der hat halt eine, auf gut Deutsch, eine richtige Weinschlagfresse. Wenn er den Mund aufmacht, klebe ich an seinen Lippen. Er ist der beste Talker im Business. Er ist auch ein hervorragender Wrestler, weil man hat ihm ja immer so ein bisschen nachgesagt, dass er immer nur gut reden kann und Wrestling so ein bisschen basic. Und dann kam das Match gegen Danielson. Und dann,
ja.
Also da, unfassbar. Das ist genau das, was du eben schon ganz schön gesagt hast bei der Rezension zum zweiten Platz von Gunther. Was dem Gunther vielleicht ein Stück weit fehlt, aber was ja gar nicht seine Schuld ist, ist die Involvierung in große Storylines und große Geschichten.
Genau.
Das hat bei MJF dieses Jahr zur Perfektion gemacht. Absolut.
Total. Jetzt hätte ich gerade fast dein Favorites Comeback aufgenommen, zum Daniel zu wechseln, aber es passt zum Daniel nicht. Also möchte nur Daniels Meinung wissen.
Aber die ist gewesen hier, ey. Alter, nee.
Na.
Also, passt ja nicht zu dir, Daniel. Tut mir leid, den kann ich nicht aufnehmen, den Schritt.
Der Thorsten hat aber auf jeden Fall recht mit allem, was er da sagt. Also MJF trägt diese Liga jetzt seit einem Jahr auf seinem Rücken und liefert so extrem ab. In jedem Match, wir werden sicherlich auch im Verlauf dieser Sendung noch über die Matches sprechen, da bin ich mir sehr sicher, weil es einfach spektakuläre Sachen gab, die es da kam. Und er ist auch nicht nur durch die Story-Erzählung oder weil er World Champion ist, sondern einfach zu Recht auch das Center of Attention bei AEW. Er ist das Beste, was diese Liga zu bieten hat, im Gesamtpaket, finde ich. Er ist einfach, steht da weit über allen anderen und es ist einfach unfassbar, was er für eine Entwicklung hingenommen hat. Hat ja damals angefangen, ohne zu weit auszuholen, bei Creative Pro Wrestling von Brian Myers, einem meiner Lieblingswrestler, und ist dann...
Wusste ich gar nicht, Daniel.
Kurt Hawkins, ne? Kurt Hawkins, genau. Und ist dann eben darüber bei All In angetreten. Das Match fand ich damals gar nicht so gut, das er da hatte. Und dann jetzt bei AEW eben einer der größten, der größte Star eigentlich der Liga. Und einfach fantastisch, was er alles kann, wie facettenreich dieser Mann ist. Und ja, absolut zu Recht. War auch in meiner Liste Platz 1. Und dann ist er eben auch generell Platz 1 geworden, weil er, glaube ich, bei vielen zu Recht vorne gelandet ist.
Ja, und nebenbei bei uns dreien auf Platz 1. Wir haben alle drei MJF als ersten Platz.
Darf ich mal eben was fragen?
Ja.
Weil es ja auch, weil wir auch mal vielleicht mal darüber reden müssen, wir haben ja jetzt unsere Top 3 und ihr habt euch sicherlich auch Gedanken, aber es gibt ja noch viele andere, was für dieses Jahr vielleicht Erwähnungen wert gewesen wären, aber wo würdet ihr dieses Jahr Roman Reigns einsetzen? Ich finde, Roman Reigns hat im Vergleich zu sonstigen Jahren ein eher, ja, ich will nicht sagen unauffälliges Jahr, aber er war halt durch die wenige Zeit so, ist ja mir nicht so im Gedächtnis geblieben wie 2022.
Ja, hast du recht. Was total lustig ist, dass du ihn ansprichst, der war letztes Jahr noch Platz 1, muss man dazu sagen. Und dieses Jahr komplett unerfahrener liefen weg. Ja, Roman Reigns ist wirklich, wie du schon sagst, relativ unauffällig. Die Matches waren natürlich alle gut, aber die waren nicht so gut, würde ich sagen, wie die Matches von einem MJF, was die Erzählung angeht, wobei Roman Reigns auch gute hatte. Aber dadurch, dass die Bloodline so ein bisschen ausgelaufen ist, so ein bisschen zerfasert in diesem Jahr, nach WrestleMania, fand ich Roman Reigns nicht so eindrucksvoll wie im letzten Jahr.
Nee, Daniel, mach mal. Okay. Ich finde, ganz viel dazu beigetragen hat, ist, dass sehr auffällig geworden ist, dass es eine feste Formel zum Roman Reigns Main Event gibt und diese ist dann irgendwann auch ausgelaugt und die hat sich irgendwann abgenutzt und deshalb haben die Leute das nicht mehr so abgefeiert,
ganz
wie es vorher so war.
Genau, das ist der Punkt und ich hatte zum Beispiel bei so Events wie Crown Jewel jetzt, wo er gegen LA Knight gekämpft hat, da habe ich mich so gefragt, ja, der wird den LA Knight gut aussehen lassen oder umgekehrt, es wird ein ganz nettes Match. Aber ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl hier, dass der Champion ist in Jeopardy oder so. In keiner Sekunde hatte ich das Gefühl, dass Roman Reigns seinen Titel verliert. Und ich bin halt mal gespannt, ob man bei WrestleMania jetzt wirklich den Trigger pullt und ihn dann verlieren lässt.
Ja, wenn wir gerade bei WrestleMania sind, wir haben ja schon drüber gesprochen, du bist ja da.
Ja.
Und jetzt können wir mal mutmaßen, gegen wen könnte Roman Reigns dann WrestleMania gehen, selbst wenn es nicht zu Thema wird. Wen würdest du dir denn wünschen, Thorsten, sagen wir es mal so.
Also was ich mir wünsche und was kommen wird, werden wir zwei
Entschuldigung.
Danke. Unterschiedliche Sachen sein. Also ich gehe davon aus, dass wir Roman Reigns eventuell sogar in einem Triple Threat Match gegen CM Punk und Cody Rhodes sehen könnten.
Oh.
Könnte mir aber auch Einzelmatches vorstellen gegen CM Punk oder gegen Cody Rhodes. Mein Wunsch wäre natürlich gegen Gunther, aber dazu musste Gunther den Rumble gewinnen. Wir müssen die ganze Erzählung auf links drehen. Ja, ich glaube, es wird sich auf einen der beiden, entweder CM Punk oder Cody Rhodes oder sogar beide hinauslaufen. Ich denke, irgendwas wird es sein. Vielleicht macht man wieder so ein Finish bei Royal Rumble, dass Punk und Rhodes gleichzeitig übers Ring
beide challengen. Das hat ja bis jetzt schon so gut funktioniert, wenn es so geplant war.
Ja, John Cena gegen Batista, wir alle haben uns total gefreut.
Das eine Mal, wo es funktioniert hat, war es nicht geplant, dass die gleichzeitig aufkommen, ne?
Das war bei Frank Batista, ne?
Ja, genau. Das war das, wo es eigentlich nicht geplant war, wo es war wirklich so aus, als wären die gleichzeitig aufgekommen.
Ich glaube halt, dass man, wenn man Cody nimmt, wird man für Punk Rollins nehmen. Das habe ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt. Da habe ich wieder das Problem, was macht man mit Gunther? Macht man einen IC-Title?
Gunther Lesnar, ja. Kannst du gut bringen. Ich bin sowieso gespannt, was bei Mania kommt.
Also zunächst, ich würde mal sagen, wenn du mir diese Frage nach dem Royal Rumble stellst, dann kann ich sie dir etwas klarer beantworten. Also ja. So oder so, also um das wirklich einfach mal abzurunden. ich bin da, ich freue mich, fertig. Also ich nehme alles, was kommt. So, ich sitze da in einem Stadion mit 80.000 Menschen und guck WrestleMania.
Und dazu noch zu Plätzen, wo du nicht immer Videowürfel gucken musst, sondern du kannst sogar auf den Ring gucken. Ne?
Die haben aber auch ein großes Loch in die Haushaltskasse gerissen.
Das glaube ich.
Was waren das für Ticketpreise für Bash in Berlin, ey?
Ach, hör bloß auf.
Ey, da also kommst du mal vorbei, habe ich ja schon gesagt, da kriegen wir ein Steak, ne? Da gibt es ein schönes Stück Fleisch, ein bisschen Bierchen dazu und dann gucken wir schön bei mir zu Hause.
Ich habe ja Unterrang geguckt, zwei dritte Reihe Unterrang war ich bei 1.000 irgendwas Euro, habe gedacht, oh, nö, dafür fahre ich immer noch eine Woche weg.
Da machst du dir nichts vor, also diese an die 1.000 Euro bezahlst du halt auch für zwei Tage
in
Mania.
Ja, aber da bist du halt zwei Tage bei WrestleMania und nicht einen Tag in Berlin, bei Bash in Berlin. Das ist ein Unterschied.
Also man muss sich letzten Endes, natürlich muss man sich entscheiden, wie viel einem ist das wert so, aber ja, WrestleMania ist ja auch mal von der ganzen Produktion her auch 100 Mal größer als die Mercedes-Benz Arena in Berlin.
Ja, ja, klar, deswegen. Dani, wo siehst du denn, was siehst du denn gegen Reigns bei Mania?
Ich kann eigentlich den Thorsten nur wiederholen, ich sehe das genauso. Also entweder Punk oder Cody, Wunsch ist Gunther und wir schauen mal, was es beim Royal Rumble gibt. Also das wird genauso, also alles andere wäre absolut wild, wenn da noch irgendwas anders passiert als Punk oder Cody, denke ich mal.
Wisst ihr, was die schlimmste Variante wäre? Punk holt sich beim Rumble den Titel von Rollins und dann kriegen wir Punk gegen Reigns und wir machen wieder ein Unification-Match.
Oh, bitte, hau doch ab, ey! Was? Hau
doch ab! Ja, das ist so die schlimmste Möglichkeit, die es geben könnte. Mittelrang Berlin 750. Ja, ich glaube, Dani, du hast ganz oben hinten. Ne? Da bist du bei 250, ja, 200 oder
was? Ganz, ganz oben ist es nicht, aber schon relativ weit hinten. Da bin ich bei etwa 200. Also das ist dann okay, ja, aber auch nicht super.
Aber du guckst doch nur über den Videowürfel, oder siehst du den Ring
noch? Nein, klar, die Arena ist ja nicht so groß. Es gab ja auch schon Fotos innerhalb der Halle. Man sieht den Ring schon ganz gut. Also so groß ist die Halle ja nicht.
Aber es ist ja auch so, das war auch über Ticketmaster bei dir, ne?
Ja, klar, ja.
Ja, es ist nämlich auch so, ich habe das jetzt mal nach einiger Zeit nachgesehen. Es gibt ja bei Ticketmaster, haben wir ja damals die Karten für WrestleMania gekauft, die haben wir ja schon ein bisschen. Mhm. So, und jetzt kannst du die ja kaufen und dann über Ticketmaster wieder verkaufen. Und Tickets in unserem Blog, ich kann das jetzt mal ganz offen sagen, die kosten für zwei Abende knapp $900. Mhm. Für beide Abende, Kombi-Tickets. Guckst du jetzt nach Kombi-Tickets im gleichen Blog, stehen die als Reseller für über 2.000 drin. Und das ist halt auch eine Praxis, da kassiert der Ticketmaster natürlich auch Provisionen. Mhm. Und da kann man nur wieder, das ist in Deutschland mit Eventim nicht groß anders, da kann ich auf die ZDF-Magazin Royal-Folge von über Eventim und Ticketgebühren und versteckte Kosten hinweisen. Ja. Die haben für die Bearbeitungsgebühren der Tickets bei Ticketmaster, nur dafür, dass wahrscheinlich ein Praktikant irgendwo auf ein Knöpfchen drückt, damit ich meine E-Tickets kriege, haben wir, glaube ich, pro Ticket, und das sind ja zwei Abende, pro Ticket, glaube ich, $100 Bearbeitungsgebühren
bezahlt. Muss man überlegen, ne? Was für ein unnötiges Geld.
Das ist so eine Intransparenz. Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dafür noch einen Stuhl bekommen würde oder ein Programmheft oder was weiß ich, würde ich ja noch nichts sagen, aber das ist Geld so. Da guckst du rein und denkst, wofür ist denn der Scheiß?
Ja.
Also, ja.
Ja, das ist wirklich komisch.
Die Praktiken von Ticketmaster und Eventim werden immer dreister, immer verrückter und das ist absolut nicht mehr nachvollziehbar. Auch dieses, wir weisen dir jetzt einen Platz zu, wenn du dir nicht willst, dann kannst du dich wieder hinten anstellen. So, das ist bei Ticketmaster, bei All In und bei Bash in Berlin war es ja genauso. Das ist einfach eine Kategorie. The Best Seats Option heißt dann, wir geben dir den teuersten Platz.
Ich habe das erlebt, was du gerade erzählst, bei Karten fürs Bruce Springsteen-Konzert. Da habe ich ein Aisle Seat genommen. Also, weil ich ja relativ lange Beine habe, wollte ich die Beine so ein bisschen in den Gang strecken. Ne? Da hat mich nur diese Komfortfunktion 15 Euro mehr gekostet. Der Kumpel, der neben mir saß,
Der
hat seine Karte weniger bezahlt.
Also im Flugzeug hast du ja auch das mehr bezahlt, wenn du größere Beinfreiheit haben willst. Das kann ich ja noch ein bisschen nachvollziehen, weil die ja sehr knapp mit dem kalkulieren müssen. Aber die Sitzreihe ist ja nicht breiter, nur weil du im Gang sitzt. Du kannst ja die Füße rausstellen, ja, aber da ist halt auch nicht zwingend, dass es das wert ist, so viel Geld mehr zu bezahlen.
Du, ich kann dir das sagen. Wir haben ja, wenn wir jetzt nach in die USA fliegen, wir haben ja zu zweit Karten oder beziehungsweise Sitzplatzreservierung, damit wir nichts mehr vor uns haben. Das kostet eine Strecke von Frankfurt nach Philadelphia und zurück, die gleiche Strecke, pro Strecke 83 Euro pro Sitz pro Person.
Ja, ist krass, ne?
Ja, aber das sage ich dir ganz ehrlich, das war es für uns an dieser Stelle durchaus wert, weil wir halt, ich wollte halt keine Thrombose haben.
Klar, so, ne? Wie lange fliegt ihr? 8, 9 Stunden,
oder? 9 Stunden.
Ja,
9 Stunden.
Da ist das halt schon heftig, ne?
Ja, und dann sitzt du halt, also ich kann ja nicht 9 Stunden mit den Knien und am Kinn sitzen, so. Dann sehe ich...
Ich kenne das Problem.
Ja. Du bist ja noch nicht gerade klein.
Ja, ne? Ich habe ja auf unserem Flug nach Island, habe ich ja einen Platz am, bevor wir zurückkommen, Platz am Notausgang gebucht. Und das war auch schon ganz gut, da ist auch ein bisschen mehr Platz. Und ja, die normalen Plätze, sagen wir mal, bei Langstreckenflügen geht das halbwegs. Da kannst du zumindest die Beine so hinstellen, dass du nicht direkt am Sitz hängst. Aber bei den normalen Flügen, also von Düsseldorf nach Kopenhagen, da hätte ich mir auch die Knie, also ich hätte mir mit den Knien die Ohren wärmen können, sagen wir mal so, so eng waren die Sitze da. Das war nicht so spaßig.
Wie machen die das eigentlich, wenn du keine Reihe mehr vor dir hast mit den Tabletts fürs Essen und den Filmen, mit diesem Monitor?
Und zwar folgendermaßen: In den Armlehnen sind, kannst du die rausziehen, so Tabletts, und dann werden die so rübergeklappt.
Wie im Krankenhaus.
Ah, ja, okay, das kenne ich.
Ja, ich wollte sagen, wie am Krankenhaus, am Bett, an dem, ich nenne es jetzt mal Serviertisch, an dem Beistelltisch.
Und die Fernseher?
Sind die nicht in der Wand einfach dann verbaut?
Also, ja, die sind einfach in der Wand verbaut, ja, genau. Ja.
Oh. Ich
Also, da
wollte
kommt jetzt keiner von den Leuten, die da arbeiten, und hält dann einfach so
nur.
einen Bildschirm die ganze Zeit.
Was möchten Sie gucken? Ich möchte gerne Avengers Endgame gucken. Oh, okay, ich hole mir einen Stuhl.
Alle Herr der Ringe-Filme im Extended Cut.
Genau. Ja. Also, Sebastian hat es auch gemacht. 60 Euro für die Zwangsreservierung. Ja, das ist es halt auch wert, aber es ist halt auch viel Geld, ne? Muss man auch sagen.
Ja, das, wie gesagt, wenn man halt ein bisschen länger ist oder so, ey, echt nicht, du. Ich will da vernünftig ankommen und nicht irgendeinen Blutstau haben.
Ja, klar. Total verständlich. Pack
Ey,
deine Thrombosestrümpfe ein, ne? Nicht vergessen.
ja, klar, bin ich halt sicher der Quelle im Krankenhaus, ne?
Deswegen, ne? Gerade bei so langen Flügen ist halt gar nicht so schlecht die Idee, glaube ich.
Wollen wir weitermachen?
Ja, wir machen weiter und zwar mit den Wrestlerinnen des Jahres. Und bei
Bisschen
Wrestlern
abgeschweift sind wir gerade, ne?
ist ja ganz ungewöhnlich bei uns, ne?
Im Hintergrund dreht mein Hund gerade durch.
Wrestlerin des Jahres. Platz 3 kommt von AEW. Und zwar Platz 3 ist eine Dame, die jetzt sich den Titel mal wieder sichern durfte. Sie hatte den in der Corona-Zeit, in der Pandemie. Hat die letzte Mal gekriegt vor Fans, durfte ihn leider schon wieder abgeben. Und zwar ist Hikaru Shida auf Platz 3 gelandet unseres Rankings. Und ich glaube, hier Hikaru Shida, ich habe sie schon öfter bezeichnet, für mich so ein bisschen der weibliche Omega, der halt auch anderen hilft und andere unterstützen kann und auch hochbringen kann. Das haben wir auch gesehen mit dem Frauenturnier, wo sie dann in Japan sehr viel dafür getan hat. Die hat für mich jeden Titelgewinn verdient. Einziges Problem bei ihr ist halt immer das Promo-Thema, ne? Aber das ist ja ein Problem, was viele haben. Das haben wir auch teilweise bei den Herren bei AEW, auch bei WWE, dass sie nicht zwingend immer gut reden können. Aber wrestlerisch spricht, glaube ich, nichts gegen Hikaru Shida. Thorsten, was sagst du dazu?
Was Volker sagt. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Jeder, der diesen Podcast schon mehr als einmal gehört hat, weiß um meine Zuneigung zu Hikaru Shida, zu ihrer Art zu wresteln. Ich mag das einfach. Ich finde sie super. Sieht toll aus, kann gut wresteln. Was will man mehr? Also für mich wirklich tolle Wrestlerin, die hier völlig zu Recht auf Platz 3 steht.
Daniel, was sagst du?
Shida ist fantastisch und ich würde nur noch hinzufügen wollen zum Thorsten. Die kann noch so viel mehr und da ist noch so viel mehr Sendezeit, die man den Damen bei AEW geben könnte, die Shida sinnvoll füllen könnte. Macht man nicht, hat man keine Lust drauf bei AEW, aber Shida könnte es.
Wir das Fast Damen-Wrestling-Video aufmachen, sind wir heute Abend noch dran. Ich glaube, das lassen
Ja.
wir jetzt mal. Das machen wir jedes Mal auf. Und bei allen Ligen, bis auf, was man mittlerweile sagen muss, WWE macht es im Moment wieder gut mit den Damen. Da kann man im Moment nicht so viel kritisieren. Aber AEW, WXW und auch viele andere Ligen, die haben das mit den Damen nicht so richtig verstanden, wie man damit ordentlich umgeht. Aber dafür kriegen sie bei uns ein Ranking, Hikaru Shida auf Platz 3. Und auf Platz 2, wo wir gerade bei WXW waren, die Dame, die quasi die WXW Women's Division in diesem Jahr sehr stark getragen hat, nämlich Ava Everett hat den Platz 2 eingenommen. Daniel, Ava Everett, deine Lieblingswrestlerin inklusive Protein Hulk als Begleiter, oder?
Also, Lieblingswrestlerin würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand diesen Act Y2Cuties und alles,
Ja.
was dazugehört, fand ich fantastisch. Und das war einfach genial. Und sie hat eben auch klasse Matches abgeliefert gegen Mascha Slamovic oder auch gegen so viele weitere, wo mir gerade der Name entfallen ist. Aber sie war so eine Präsenz einfach im Ring. Sie war natürlich auch mit Dani Exo in Amerika, hat dann aus dem Women's Titel einen Women's World Titel gemacht. Also unglaubliche Performerin, die auch vor unseren Augen so ein bisschen mehr und mehr gewachsen ist in den letzten Jahren und ja, sehr, sehr verdient auf Platz 2 in diesem Ranking.
Ja, total. Also, Thorsten, wie stehst du denn zu Ava Everett?
Ich werde es nie vergessen, wie ich mal während des Karats aufgestanden bin und wollte zur Toilette und musste pinkeln und Ava Everett hinter mir her lief. Ist ja eigentlich langweilig, du kleiner Sack, guck dir gefällig. Also, da sagt eigentlich alles, die Königin des Trash-Talks. ich feiere Ava Everett immer, ich freue mich, wenn sie da ist. Und abseits des Regens am Merch stand eine wirklich unfassbar nette, total angenehme Person und völlig zu Recht auf Platz 3. Hat den WXW-Titel wirklich in die Welt getragen, wie der Daniel das schon sagte, hat mit den Y2Qs wirklich was Cooles auf die Beine gestellt. So, ich feiere es und ich hoffe, sie kommt bald wieder zu WXW.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Du sagst es so schön, Ava Everett hat diese typischen zwei Gesichter von Western, die es richtig gut machen. Die ist nämlich einmal im Ring und um den Ring rum ist die so in Anführungsstrichen eine der widerlichsten Figuren, also die wirklich ihre Rolle so gut ausfüllt, dass man die richtig ekelhaft finden kann. Aber wenn man sie dann so kennenlernt, wir haben sie auch bei der Quizschlacht gehabt, noch im vorletzten Jahr, ne? War es, glaube ich, noch. Mhm. Und die dann halt einfach, sobald die Aufnahme weiterging, sobald wir wieder online waren, komplett geschaltet hat in ihren Charakter und ansonsten so ein Mensch ist, wo man denkt, boah, die ist so lieb einfach nur und die ist so stark darin, ihren Charakter zu vertreten, das macht richtig Spaß. Und ja, wrestlerisch braucht man, glaube ich, gar nichts sagen. Die hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass sie da mehr Platz gekriegt haben. Und sie hat halt auch nicht nur bei WXW das gezeigt, sondern überall auch, wo sie sonst war. Oder Daniel, was wolltest du noch sagen?
Ja, und auch die Matches gegen Haien oder Baby Allison waren auch unfassbar. Also gerade, ich war ja in Bielefeld noch und habe das Match gegen Haien gesehen.
Was kann ich, wie du mal nach Bielefeld kommst, das gibt's auch gar nicht.
Ja, ich werde da hingebeamt.
du auf dem Parkplatz und dann stand er da schon.
Ja, ja, genau.
Die Halle erscheint immer aus dem Nichts, aus so einem Nebel.
Ja, genau.
Ein wilder Daniel ist erschienen.
Ja. Wrestling ruft wie so ein Leuchtturm und ich erscheine. Ja, es ist fantastisch. Also wirklich, sie ist eine wirklich sehr, sehr passable Wrestlerin, Talkerin und eine Person des Jahres im Wrestling 2023.
Total. Also ihr habt jetzt gehört, wenn ihr Daniel bei eurer Wrestling-Show haben wollt, müsst ihr quasi seine Silhouette in den Himmel projizieren und dann taucht er plötzlich auf.
Genau.
Wenn ihr Glück habt, saß er auch zu dem Moment nicht auf dem Klo und hat die Hose auch an. Ich habe heute einen Clown gefrühstückt, es tut mir leid an alle Beteiligten. So, Platz 1 bei WWE, da waren wir wieder einstimmig. Platz 1 ist die Mutter der WWE, ist die Mom von, die sagen wir mal, Charakter-Mom von Dominic Mysterio. Rhea Ripley, wohl die Frau, die man am ehesten mit jedem, der bei WWE angestellt ist, in den Ring stellen kann. Und es würde immer realistisch wirken, auch wenn sie gegen jeden der Männer antritt. Ich finde es immer noch schade, dass sie beim Wargames-Match nicht drin war. Weil das hätte ich echt gerne gesehen mit Rhea Ripley zusammen. Aber mehr als verdient in dieser Position. Toller Charakter, hat den Judgment Day so viel gegeben, was dieser gebraucht hat am Anfang, weil der ja wirklich schwach angefangen hat. Sagen wir es mal, wie es ist. Und dazu mit allen Matches, die sie geleistet hat, da werden wir heute auch noch drauf kommen, allein gegen Charlotte das Match und noch viele mehr. Also Rhea Ripley, richtig tolle Sache, oder Daniel?
Ja, Rhea Ripley ist ein Jahrhunderttalent, genauso wie es MJF bei den Männern ist, ist es Rhea Ripley einfach auch bei den Frauen. Rhea Ripley ist eine unfassbar Dominanz. Sie hat bei Crown Jewel hat sie noch 4 angeblich dominantere Wrestlerinnen zerlegt. Mhm. Und sie ist einfach, sie steht über allem. Sie ist eine Präsenz, eine Erscheinung. Und sie ist auch eine der wenigen, die es schafft, außerhalb des Wrestlings Augen auf sich zu heben. Sie ist bekannt bei TikTok, bei den Instagram Reels, durch ihre Entrance, durch ihr Auftreten, durch ihren Look. Und sie hat Fans auf der ganzen Welt, weil sie einfach einzigartig ist und weil sie auch, wie Ava Everett, vor unseren Augen so gewachsen ist. Von dieser blonden, hi, hallo, ich bin die Rhea aus Australien, und ist sie jetzt einfach diese Badass Queen, die einfach alles fällt, was ihr in den Weg gestellt wird. Und ich habe echt keine Antwort darauf, im ganzen WWE-Roster nicht, wer die jemals besiegen soll. Die ist einfach unfassbar.
Ja, das stimmt. Das ist ja so eine, die könntest du einfach mal, die könntest du wie eine Scheiner auch um die anderen Titel locker antreten lassen, weil Rhea Ripley noch besser ist als ein Scheiner, deutlich.
Das wird wahrscheinlich niemals passieren, nein, weil als Scheiner noch da war, gab es einen gewissen Deal bei der WWE, nämlich den Deal mit Mattel. Und Mattel möchte nicht, dass Frauen gegen Männer wresteln. Deshalb kann die WWE das nicht zeigen. Und an diesen Actionfiguren hängt halt ziemlich viel Geld, deshalb geht das nicht.
Ich meine es ja jetzt mal abgesehen von allen Deals, von der realistischen Darstellung wäre das problemlos möglich. Thorsten, wie stehst du zu Rhea Ripley?
Ja, wie Daniel schon sagte, unfassbare Wrestlerin. Ich glaube, es war auch einstimmig, ne?
Ja, einstimmig, total.
Einstimmig auf 1, absolut verdient, genau wie MJF. Und ich habe gleich jemanden, der Rhea Ripley besiegen wird.
Ja.
Sage ich euch gleich, aber nichtsdestotrotz, ich habe sie noch nie live gesehen. Ich freue mich, dass ich sie nächstes Jahr bei WrestleMania live sehen darf. Und dann wird sie leider den Titel verlieren und das wird gegen Jade Cargill sein.
Ja, wenn du es so aufbaust, die muss gerade noch, die ist gerade irgendwie im Performance Center, habe ich gehört. Ne? Die hat man erstmal wieder geparkt, damit sie erst mal wieder nachlernen kann. Mal gucken, wann es soweit ist, dass sie auch wieder das erste Mal in den Ring antritt. Da bin ich mal gespannt drauf, was da
Ja,
jetzt kommt.
ich glaube, auf kurz oder lang wird man da einen Clash sehen zwischen Rhea Ripley und Jade Cargill. Wenn das zu WrestleMania nicht da sein wird, dann wird Rhea Ripley vielleicht bei WrestleMania. Was meint ihr, gegen wen sie gehen könnte?
Ist halt schwierig. Du könntest natürlich eine Becky Lynch da reinbringen. Das könnte ich
Davon
mir
gehe ich
vorstellen.
aus, ja.
Das ist auf jeden Fall ein
Ja.
Money Match, ne?
Ja, klar. Rhea Ripley gegen Becky Lynch, richtig. Hatten
Vielleicht
wir
im
Rhea
letzten.
Ripley gegen Bianca Belair schon? Ich glaube,
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das
irgendwann mit
gab es schon.
Sicherheit. Aber ich glaube, die waren auch jetzt. Ich weiß gar nicht, sind die gerade überhaupt im gleichen Roster oder sind die gerade in zwei verschiedenen?
Wir sind getrennt.
Ich blicke da bei den Roster nicht mehr durch, wer wo drin ist, deswegen will
Also
ich das
Belair
nicht.
gegen Belair, Quatsch, Lynch gegen Ripley wäre möglich, weil die sind im gleichen Roster. Belair down. Aber wir haben ja auch noch einen Women's Royal Rumble, ne?
Ja, das stimmt. Da geht natürlich auch noch was. Vielleicht kommt dann auch
Da
einfach rein.
gehe ich auch schwer von aus, dass man da Jade Cargill zumindest mal in Action sehen wird.
Ja, die wird
Ja.
halt die meisten Eliminierungen kriegen. Gehe ich
Und
von
Killer
aus.
Kane. Ne?
Ja, genau, dass
Nee,
das
ich
der Anspruch
glaube,
wird.
ich befürchte, dass Nia Jax die meisten Eliminierungen kriegen
Meinst
wird.
du?
Ja.
Oder die kriegt die meisten und Jade Cargill darf dann Nia Jax eliminieren. Das könnte
Ja,
auch
so
aufgehen.
eher, sowas wird eher passieren, gehe
Ja.
ich von aus.
Glaubt ihr denn, dass man Nia Jax als, Nia Jax sage ich, Jade Cargill als Face debütieren lassen wird?
Die funktioniert eigentlich besser als hier, finde
Ja,
ich.
klar.
Wie positioniert man, glaube ich, noch nicht so schnell. Ich glaube, dass man das nicht so schnell vorlegen wird. Ich glaube aber, dass Jade Cargill auf jeden Fall 2024 eine Person des Jahres, eine Wrestlerin des Jahres werden könnte. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, muss ich noch zwei Namen kurz erwähnen,
Gerne.
die es nicht ins Ranking geschafft haben. Und zwar einmal Baby Allison, die auch einen großen Teil der Women's Division in diesem Jahr bei WXW getragen hat. Und Timeless Toni Storm, die mit diesem Charakter wirklich was geschaffen hat, was mal was anderes ist, einen anderen Bruch hebt. Die ist bei AEW dadurch wirklich angekommen. Und das ist mal einfach was anderes. Das hält die Leute im Gespräch. Und ich weiß nicht, ob man ihr jetzt schon sofort hätte den Titel geben sollen. Ich glaube, das hätte man ein bisschen abwarten müssen. Das war zu schnell. Aber diese ganzen Segmente, diese Darstellung, das ist einfach mal was ganz, ganz Tolles.
Das stimmt. Baby Allison mit einem Punkt am Platz 3 vorbei. Die hat nur einen Punkt weniger gekriegt. Das heißt, das war ganz knapp wirklich auf Platz 3. Und deswegen, also ganz klar, wenn du überlegst, dass Baby Allison fast punktgleich mit Hikaru Shida ist, merkt man, wie viel sie geleistet hat in den letzten Jahren. Also vollkommen verdient. Ja, damit haben wir die drei auch durch. Wir hatten letztes Mal noch im letzten Jahr noch Männer und Frauen gemeinsam bei Best Wrestler, Best Wrestlerin. Deswegen gibt es hier kein eigenes Ranking, wer letztes Jahr auf den Plätzen war. Wo wir es aber hatten, ist bei dem Aufsteiger des Jahres. Und Aufsteiger des Jahres haben wir in diesem Jahr zwei aus der WXW und einen von WWE. Und der von WWE steht auf Platz 3. Und auf Platz 3 steht Dragon Lee, quasi die neue Luchador-Hoffnung der WWE, der vielleicht jetzt endlich als nächster Ansatz den Platz von Rey Mysterio annehmen kann. Die hohe Rolle, die für ihn wohl geplant ist, so wie es gerade ein bisschen wirkt. Wir haben ja jetzt gerade noch ihn gesehen. Er ist jetzt gerade bei NXT Deadline angetreten. Ergebnis spoilern wir jetzt mal nicht. Aber auch da ein gutes Match wieder oder ein sehr gutes Match wieder abgeliefert. Ja, Dragon Lee wirklich jemand, den man so ein bisschen die Rakete aufgesteckt hat, ne? Wie heißt es? Aufgesetzt hat.
Aufgesetzt, ja.
Ja, weil der war ja erst hat er gedacht, jo, hier, der geht jetzt zu AEW, weil wir haben ja hier gerade, der hat ja mit wem zusammen die Titel gewonnen? Die Tag-Team-Titel von AAA zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wer war es.
Da bin ich raus bei AAA.
Weil das war ja, wo
Das kann ich nicht
FTA die
sagen.
Titel an ihn und jemand anderen verloren haben. Ich weiß nicht mehr genau. Und da hat man gedacht, jo, hier kommt jetzt das Spiel mit AEW, da kommt er jetzt langsam rein. Und dann, ich glaube, 3, 4 Tage später hat er mit WWE gesigned. Also das war so einer der Kandidaten, wo WWE dieses Jahr gewonnen hat. Und er hat es ihnen halt auch wirklich, er hat es bezahlt gemacht mit seinen Leistungen, die er bis jetzt hatte. Ja, und ihr beide, mal kurz gucken, ich glaube, ihr hattet beide Dragon Lee auf Platz 1. Thorsten, warum ist denn Dragon Lee bei dir so weit oben gelandet?
Aus den Gründen, die du eigentlich eben gerade schon genannt hast. Also tatsächlich Er ist ein High-Flyer, er hat so ein bisschen, er ist so komplett. Ich finde ihn so komplett und ich finde ihn, wenn ich ihn angucke, dann kann ich gut damit leben, dass er als nächster Rey Mysterio positioniert wird. Und ich möchte gerne Dragon Lee gegen Dominic Mysterio bei WrestleMania.
Und mit Rey in seiner Ecke, oder wie?
Ja, klar. Hat man ja im Kleinen schon gehabt jetzt bei NXT, aber ja.
Ja.
Es war übrigens Dralistico.
Dralistico war es, okay.
Genau. Ja, ich möchte das ja, das schreibt ein bisschen von selber, ne? Man kann jetzt bei Dirty Dom, kann man zum Beispiel den Judgment Day in die Ecke nehmen oder man nimmt halt Santos Escobar in die Ecke von Dominic Mysterio. Da kann man sicherlich was erzählen und Dragon Lee auf kurz oder lang halt zur guten Seite der Latino World Order packen. Also da lässt sich viel erzählen, deswegen, ja, nehme ich. Finde ich gut. Hat mich gecatcht, geiles Outfit, geile Moves, geiler Typ.
Ja, der hat gute Chancen. Ne? Ja, Daniel. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, Dragon Lee ist fantastisch. Ich bin ja normalerweise nicht so der Lucha-Fan, aber was der abgeliefert hat in dieser kurzen Zeit, und das ist ja auch, er ist ja einer der wenigen, der bei WWE so schnell von NXT ins Main Roster gegangen ist und dann auch gehalten ist, der bekommt jede Woche ein ganz, ganz großes Forum bei SmackDown, der größten Show mit den meisten Zuschauern. Immer Showcase-Matches, immer Storyline, irgendwo ist er involviert. War auch jetzt bei Survivor Series aktiv, bei Deadline, ist ein richtiges Workhorse und jedes Mal liefert der zu 100% ab. Die Crowd ist dann unfassbar laut und er ist verdient auch in dieser Top 3.
Ja, und mal kurz zum Vergleich, letztes Jahr auf Platz 3, Ricky Starks. Ricky Starks hat es in diesem Jahr weder beim Wrestler des Jahres noch beim Aufsteiger noch beim Tag Team des Jahres überhaupt in die Top 3 oder überhaupt ins Ranking geschafft. Schade, ne? Weil Ricky Starks letztes Jahr haben wir noch gedacht, den schneiden sie auch die Rakete auf, der startet durch, aber irgendwie hat es bei ihm nicht so ganz funktioniert in diesem Jahr. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht kommt er dann weiter nach oben. Kommen wir zu Platz 2. Platz 2 ist jemand, der letztes Jahr noch bei den Wrestlern des Jahres auf Platz 2 stand, jetzt beim Aufsteiger des Jahres, weil man auch bei ihm so ein bisschen zwischendurch mal den Faden verloren hat und ihm dann wieder Schwung gegeben hat, wobei ich jetzt gerade finde, der Faden ist gerade wieder ab. Und zwar ist Maggot auf Platz 2 der Aufsteiger, weil er sich halt wieder hochgekämpft hat, ne? Über tolle Erzählungen im Laufe des Jahres, über natürlich einen großen Entrance mit großer Präsentation, über die Story mit Ahura, dann das ganze Geplänkel mit seinem Freund Psycho Mike, dann die ganze Geschichte über Amboss, die wir jetzt haben und die Leute, die er auf dem Weg noch besiegt hat. Ja, und Maggot ist so jemand, der kann halt dein Future Star sein, weil der spricht, glaube ich, sehr viele Fans an, weil der gerade so ein bisschen den Zeitgeist trifft von den Leuten wieder, die so ein bisschen merken, die finden sich so ein bisschen an den Rand gestellt, aber merken, mit dem richtigen Einsatz kannst du auch dich für vorkämpfen und ins Zentrum bringen. Das hat man jetzt ein bisschen verpasst mit dem Titelmatch in Frankfurt, aber vielleicht kommt da ja noch was. Thorsten, wie stehst du denn zu Maggot und seinem Jahr 2023?
Ja, ich glaube, du hast es schon ganz gut gesagt. Er hat sich so ein bisschen rausgekämpft, aber am Ende des Jahres, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte so ganz, ganz wenig Hoffnung, dass er halt Robert Dreisker in Frankfurt besiegt.
Ja, leider nicht, nee.
Leider nicht und ich finde, da muss man, wenn man, hat man vielleicht sogar schon so ein bisschen die Zeit verpasst, da mal den endgültigen Trigger zu ziehen. Ich bin halt gespannt, wie es da jetzt 2024 mit Maggot weitergehen wird. Ich bleibe da dran und noch möchte ich wissen, wie es weitergeht, aber da muss man mir ganz persönlich jetzt auch mal was bieten, damit ich da mein Interesse behalte.
Ich sehe gerade die gleiche Gefahr wie bei Levaniel, wo man auch zu spät war mit dem Trigger, den hat man auch ein Jahr zu lange warten lassen. Und dann war halt der Schwung nicht mehr da. Ne? Und die Sorge habe ich bei Maggot gerade auch. Hoffen wir, dass es nicht so wird. Daniel, was sagst du dazu?
Also Maggot ist das erste jetzt von unserer heutigen Sendung, wo ich sagen muss, weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn da jetzt mit reingepackt hätte. Wrestler des Jahres, hätte ich noch gesagt, ist okay. Aber für mich sind Aussteiger halt Leute, die sind frisch oder Leute, die schon lange ganz irgendwie vom Erdboden verschluckt waren und dann wiederkommen. Habe ich bei Maggot nicht gesehen. Für Maggot war das eigentlich so ein richtiges mittleres Jahr. Er war kurz mal oben, dann war er wieder unten, dann war wieder. Also er war nie ganz unten, war ganz kurz mal ganz oben, aber war sonst immer auf der Mitte der Card unterwegs und die Matches waren auch super. Die haben richtig Spaß gemacht, aber er hat von der WXW nie die geile Storyline, die Mega-Storyline oder den Mega-Push gekriegt. Für mich war von Anfang an klar, dass er in Frankfurt das nicht gewinnen wird, weil aber Robert einfach auf einem Run seines Lebens gerade ist. Deshalb, also das war einfach immer so geil, muss auf jeden Fall auf der WXW-Card sein, den Namen hat er sich verdient gemacht, aber eben weder irgendwie groß aufgestiegen oder hat irgendwas Großes machen können, was ihn irgendwie von der Masse abhebt. Also für mich war Maggot eine Person des Jahres, aber auf jeden Fall kein Aufsteiger.
Ja, kann ich nachvollziehen, was du meinst, auch mit der Beschreibung, dass er halt so diesen kompletten Aufstieg nicht gemacht hat. Ich glaube, das war so ein bisschen aus der Hoffnung geboren, dass die Leute gesagt haben, ja, wir sehen aber, dass er sich wieder hochgekämpft hat von dem, was man ihm gibt. Also er hat aus dem, was man ihm gibt, immer ein bisschen mehr gemacht, als man eigentlich erwartet hätte. Und das war vielleicht der Gedanke, warum man ihn als Aufsteiger gesehen hat. Ja, aber leider irgendwie nicht so. Bitte?
Der Sebastian sagt im Chat halt auch gerade, genau. Man muss halt gucken, wo es hingeht. Ja.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob man jetzt den Weg mit Robert Dreisker nochmal gibt beim Karat, dass man sagt, wir machen eine zweite Auflage, wie man es mit Levanien auch gemacht hat, mit Archer damals. Ich weiß es nicht, ob das zu spät ist. Wir werden es sehen. Wir können es so nach nur abwarten. Ich hätte mir mehr gewünscht für Maggot, weil er, wie gesagt, glaube ich, die aktuelle jüngere Generation recht gut anspricht. Also die jünger sind als wir alle drei. Und die willst du ja auch als neue Fans gewinnen. Und dafür brauchst du also jemanden, der so ein bisschen mehr mit denen auch connected, als er vielleicht mit manchen unserem Alter schon vorbei. Ich mit Maggot ganz gut kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diesen Charakter. Alles, was da reinspielt, von der Darstellung über dieses Kämpferische, über natürlich den Entrance, der richtig stark ist, über das Zusammenspiel mit Allison und so weiter. Das ist alles echt gut. Ja, und Platz 1, also Platz 2 letztes Jahr noch MJF, der hat einen ganz schön steilen Aufstieg gemacht. Vom zweiten Platz beim Aufsteiger zum besten Wrestler. Ja, und Platz 1 in diesem Jahr ist jemand, der ja gerade den Shotgun-Titel hält, nämlich Ilja Bloom, hat sich Platz 1 gesichert und hat dabei den Platz 1 eingenommen. Schwerpunktmäßig wirklich bei den Fans, muss man dazu sagen. Ich glaube, bei uns war Ilja Bloom bei keinem auf Platz 1. Bei mir war er bei mir war er auch nicht unter den ersten Top 3, nicht mal, weil ich sehe, dass er einen Aufstieg macht. Aber für mich glaube ich, dass er vielleicht im nächsten Jahr noch mehr da die Position kriegt. Was er geleistet hat, das passt ein bisschen zu dem, was Daniel Zemeckis gesagt hat. Ne? Immer gute Matches, so im Midcard-Bereich. Und jetzt mal den Peak mit dem Shotgun-Titel. Aber auch da sehe ich den Aufstieg nicht so extrem. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, das ist jemand, den haben wir vielleicht vor 2 Jahren noch in der Academy gesehen. Und der ist jetzt wirklich hochgekommen. Daniel, was sagst du denn zu Ilja Bloom und seinem Aufstieg?
Ja, also da kann ich das mit dem Aufsteiger besser nachvollziehen, weil er quasi ein Frischling ist, immer noch in meinen Augen, und jetzt Titelgold bekommen hat. Ich war ja da auch, in Bielefeld war das ja auch, als er sich den
kann nicht sein.
Lawrence geholt hat. Doch, es gibt Dokumentationen da, die kann man sich
ja, das ist alles gefälscht. Das ist wie die Mondlandung, das kann gar nicht sein.
Es hat mich schockiert, dass er den Titel da gewonnen hat, aber ich muss sagen, sehr verdient, weil er da wirklich Gas gegeben hat. Ich finde, am Mikrofon, da kommt jetzt langsam was, aber da ist noch viel zu tun, finde ich. Aber ansonsten, aber er hat auch nicht viele Optionen gehabt, um am Mikrofon zu stehen, muss man auch dazu fairerweise sagen. Aber im Ring, fantastisch, macht richtig Spaß. Das kann ich verstehen, dass die Leute ihn da gewählt haben. Bei mir ist er nicht reingekommen in die Top 3, weil ich, weil das alles noch so ein bisschen frisch sich ist. Auch wenn das, ich glaube, das war im Oktober, als er den Titel gewonnen hat. Für mich ist das noch so ein bisschen frisch. Mhm. Aufsteiger des Jahres konnte ich ihn dann noch nicht so mit einordnen. Mhm, aber das heißt nicht, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass andere Leute ihn schon reingepackt haben.
Ja, also Sebastian sagt auch schon, es ist so der Anfang des Aufstiegs. Das schauen wir jetzt nächstes Jahr. Aber Thorsten, was sagst du dazu?
Ich habe ihn, glaube ich, auf 1 gewählt, wenn ich mich nicht täusche.
Dann habe ich falsch geguckt. Das kann auch sein. Ja,
er hat ein sehr gutes Jahr. Man hat aber gemerkt, die WXW hat ihm immer weiter Vertrauen geschenkt. Er war im High-Profile-Match beim Karat, er hat den Ultimate Four-Way gewonnen und jetzt den Shotgun-Titel. Ja, steht da zurecht. Finde ich gut. Guter Typ, guter Wrestler, sympathischer Kerl. Coole Tattoos. Der Blumenmann. Nächstes Jahr wird das richtige Jahr des Blumenmanns. Mal gucken. Also das Sky is the Limit. Tolles Talent und wir wollen mal weiter gucken. Ne?
Die Frage ist jetzt, ist er der Blumenmann oder der Schnurrbartmann? Das ist die wichtige Frage.
Genau, das ist die
in
große Frage.
In Bielefeld ist er der Schnurrbartmann.
Ah, ja. Okay. Letztes Jahr auf Platz 1 eine Mischung aus, oder das heißt zweigeteilt, einmal Masha Slimovic, aktuelle WXW World Champion, gar nicht in den Best Wrestler des Jahres überhaupt reingekommen, und Peter Tihani, den ich auch nirgendwo wieder gesehen habe, der wurde weder beim Aufsteiger noch beim Wrestler des Jahres gesetzt, der hatte ja die gute Best of 5 Series, aber darüber hinaus war dieses Jahr für Peter Tihani auch gar nicht so viel zu holen, außer guten Matches halt, ne? Da fehlt halt auch diese Erzählung dahinter.
Ja, leider ja.
Und einen damit, Namen, ja, sag
mal. Einen Namen muss ich noch erwähnen, ganz kurz nur. Trick Williams, gerade auch in Verbindung mit letzter Nacht bei Deadline. Mhm. Trick Williams hätte eigentlich platziert werden müssen.
Mhm. Wir können ja mal gucken, wer war denn auf Platz 4? Platz 4 hatte LA Knight, den man, glaube ich, durchaus als Aufsteiger sehen kann in diesem Jahr, weil der war vorher halt nicht wirklich so auf der Tapete als, wie hieß er, Max Dupree da noch?
Max Dupree!
Genau. Und in diesem Jahr dann als LA Knight durchgestartet. Ja, LA Knight passt dahin, ne? Da gehe ich schon aus.
Auf jeden Fall.
Sebastian tippt auf das Jahr 2024 für Peter Tihany. Kann sein. Tihany ist ein möglicher Gegner noch für Robert Dreisger, wenn er jetzt aus dem Tag-Team-Thema mit Mudo wieder raus ist.
Möglichkeit. Eigentlich müsste man jetzt dann ja bei Karat eine Frau in dem Main-Event gegen Robert stellen. Ne?
Eigentlich ja. Ja. Vielleicht kommt Stephanie Mace ja jetzt zurück, dass wir sie dann ins Karat stellen. Wen hast du sonst? Weil Mascha ist ja dann raus quasi. Und ansonsten, die musst du schon durchgucken. Ava Everett würde von den Charakteren, da muss man sie mal kurz turnen und anders einsetzen. Aber das würde nicht so ernsthaft gut passen, glaube ich, für ein Karat-Main-Event. Es sei denn, man macht wirklich den Charakter, baut den mal kurz komplett um. Wen hättest du sonst, wenn du da reinstellen kannst?
Tja, aber das ist halt das Problem. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Das birgt Herausforderungen.
Und da komme ich auch nochmal separat drauf zu sprechen. Und wenn das hier veröffentlicht wird, dann werdet ihr das im besten Fall schon gehört haben. Ich habe nämlich nochmal was aufgenommen. Und zwar, wie die WXW vielleicht aus der Misere Unification wieder rauskommt. So ein kleines Fantasy-Booking kommt jetzt in der Zeit vor der Veröffentlichung dieses Podcasts. Also am Dienstag für die, die heute live dabei sind. Peter Tihany ist ja gerade bei Wrestling Cult ganz weit oben, habe ich gesehen. Der ist ja gerade Champion bei Wrestling Cult, ne? Habe ich heute ein Bild gesehen, wusste ich gar nicht, war mir überhaupt nicht bewusst. Aber ich verfolge Wrestling Cult und vielleicht liegt es auch daran. Gut, kommen wir zur Aufsteigerin des Jahres. Hatten wir im letzten Jahr nicht, deswegen in diesem Jahr wieder neu besetzt. Platz 3 bei der Aufsteigerin des Jahres. Da war ich erstmal überrascht, dass sie sich durchgesetzt hat. Ich hätte auf jemand anderen von AEW getippt. Und zwar haben wir auf Platz 3 Sky Blue, die mit ihrem Charakterwechsel jetzt von der Clean Babyface, Cappy, ich bin immer freundlich, ich habe immer Spaß, zu einem etwas heeligeren Charakter geworden ist, einen richtig guten Aufschwung gekriegt hat. Und ich finde auch, die hat sich wrestlerisch dieses Jahr nochmal ein ganz Stück verbessert. Ähnlich wie die ich da gesehen habe. Ich hatte eigentlich Julia Hart da gesehen, aber die ist halt nicht ganz bis dahin gekommen. Aber auch Sky Blue. AEW arbeitet ja Women's Division. Das kann man ihnen zugestehen, auch wenn die noch immer zu wenig Zeit kriegen. Aber zumindest entwickelt man mal was. Thorsten, was sagst du denn zu Sky Blue auf Platz 3?
Ich habe die tatsächlich relativ wenig verfolgt, aber kann nur sagen, sie steht da wegen dem Gimmickwechsel auch zurecht. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und es macht ja Spaß. Ich hätte da vielleicht Julia Hart hingesetzt. Aber dafür habe ich ein bisschen zu wenig AEW Dame Wrestling, sagen wir mal, bewusst. Ach, verfolgt.
Liegt vielleicht auch daran, weil es so wenig Jammisting zu sehen gab, dass es deswegen nicht so
verfolgt hat. Ja, aber dann ist es auch so ein bisschen, so leid es mir tut, ein bisschen Skip-Material gewesen für mich so. Aber das ist halt auch teilweise auch wirklich der Zeit geschuldet, gar nicht mal der Qualität. Klar.
Kann ich verstehen. Daniel, was sagst du zu Sky Blue auf Platz 3?
Ich kann mich nur daran erinnern, als bei RevPro sie als Überraschungsteilnehmerin im Damenmatch dabei war und wie laut die Reaktion für sie war. Und das war noch vor dem Gimmickwechsel. Das heißt, sie ist eine sehr beliebte Wrestlerin, die sich wirklich einen Namen gemacht hat in diesem Jahr. Kann also sehr gut verstehen, dass sie da so weit vorne mitspielt in diesem Ranking.
Die ist auch noch mega jung, ne? Wenn ich mich nicht irre, ist auch so eine ganz junge. Noch genau wie Julia Hart auch. Die sind ja wirklich noch sehr am Anfang ihrer Karriere. Und das sind wirklich Leute, mit denen kannst du noch was wirklich aufbauen. Ja, Platz 2 sind wir wieder bei der WXW und da geht es mal wieder nur ums Geld, nämlich um Michelle Green auf Platz 2, die wir jetzt öfter bei der WXW gesehen haben, die ihren Charakter ein bisschen mehr geschärft hat, die deutlich ihr, was ich ganz schön finde, ich habe am Anfang kritisiert, dass sie so sehr viel geschrien hat im Ring, sagen wir mal, das hat sie auch zurückgefahren. Sie hat also jetzt mehr wirklich über Promomaterial im Ring mit den Gegnern, mit dem Publikum. Und hat sich auch im Ring nochmal ein bisschen Schippe draufgelegt. Deswegen als Aufsteigerin, glaube ich, gerade bei der WXW, wo ja in der Damen-Division auch relativ wenig passiert ist. Da hatten wir gewisse Konstanzen mit Ava Everett, mit Baby Allison. Und da hat Michelle Green, glaube ich, so ein paar Schritte hochgemacht, auch über andere Ligen. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Daniel, was sagst du zu Michelle Green?
Ich weiß nicht, ob Aufsteigerin des Jahres schon, das ist ähnlich so wie bei Maggot, nur dass sie etwas tiefer. angesiedelt ist, aber eben gleichbleibend war. Also ich habe da natürlich, klar, Fortschritte gemacht und so weiter, aber eben nicht diesen Push gekriegt, den, also man kann sagen, klar, sie war zum Beispiel zu sehen in der Dokumentation Wrestlers bei Netflix, das ist ein Karriere-Highlight auf jeden Fall, aber sie hatte zwischendurch mal eine Titelchance, aber wenn dann eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, nur in Multi-Person-Matches, das heißt, da ist noch nicht, also der Wille, sie zu pushen, ist bei den Ligen noch nicht da und dann ist das für mich auch kein Aufstieg. Fortschritt auf jeden Fall da, aber den haben auch andere gemacht. Deshalb ist sehr viele auch. Deshalb, das Gimmick ist auch nicht so ganz um hundertprozentig meins. Muss aber auch sagen, zum Beispiel bei Fury Wrestling war sie unglaublich gut.
Trotz, dass sie eine Verletzung hatte, ne? Ja. Muss man sagen. Ich glaube auch, dass man mit Michelle Green vielleicht. Das ist mir die Tage so eingefallen. Wenn man dieses Geldgimmick schon fahren will, dann versucht doch mal so ein bisschen in die, Cameron Grimes war da nicht so gut, aber so die Million-Dollar-Man-Ecke, dass sie sagt, ich habe jetzt so viel Geld verdient, ich kaufe mir jetzt meine Unterstützung. Und dass sie so ein bisschen diese Ecke läuft, da kann man vielleicht auch was erzählen, aber da
also muss man noch gucken. Sollte sie dann aber auch bei den richtigen Leuten machen und nicht bei Leuten, die eh schon finanziell gut aufgestellt sind, wie Robin Christopher Vorwerk, der hat kein Interesse an Geld. Oder an diesem Geld zumindest nicht.
Stell dir mal vor, wir haben ja Tank jetzt gesehen, wenn Michelle Green sagt, ich kaufe mir die jetzt ein als Unterstützung. Die ist noch nicht so bekannt. Für sie ist es eine gute Position. Zumindest bei der WXW, da hat man sie jetzt einmal gesehen, nicht so oft. Und die könnte man dann so damit einbinden. Das wäre so eine Idee von mir.
Ja, das wäre eine gute Idee. Ja.
So eine Shawn Michaels Diesel-Konstellation so ein bisschen. Thorsten, was sagst du dazu?
Was du gerade sagst, das würde gut klappen bei Michelle Green. Ich sehe sie auch so gleich beim Aufsteigerin. Dafür möchte ich noch ein bisschen mehr sehen. Hat nicht so ganz gecatcht, aber ich lasse mich gerne an eines Gegenteils dazu.
Ja, wir haben auch darüber gesprochen, dass sich die Matches immer so abgeholt haben. Mich holt auch aktuell noch der Charakter mehr ab als die Matches. Wobei bei Fury hat sie mir was anderes bewiesen, weil da war sie ja wohl Verletztes angetreten. Da hat es trotzdem teilweise besser, also hat es besser gewirkt als bei den letzten WXW-Matches. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, was für Booking-Freiheiten gibt man den Leuten da, das kann natürlich auch sein. Da können wir ja nur vorgucken. Your mouth
is, ne? Bitte, nochmal. Put your money where your mouth is.
Genau. Gerade bei dem Gimmick.
Ja.
Gut. Ja, und Aufsteigerin Nummer 1, das ist auch sehr lustig, da waren wir uns, glaube ich, auch wieder einig. Kommt von der WWE. Und es ist unsere gute ehemalige Valkyrie, Lyra Valkyria heißt sie jetzt, glaube ich, richtig. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, und die hat halt auch dieses Jahr einmal sehr gute Gegner gekriegt. Genau, ihr Bilderrahmen hat sie immer dabei, wie der Daniel gerade zeigt.
Okay.
Und hat halt auch gute Matches abgeliefert. Die Promos werden auch besser. Und gerade gegen Becky Lynch das Match, das hat ihr, glaube ich, so wirklich mal den Schub gegeben, dass sie sich jetzt als NXT-Champion da auch entsprechend gut fühlen kann. Thorsten, wie fandest du denn? Hast du die überhaupt mitgekriegt? Ich weiß nicht, wie viel du NXT verfolgst.
Ja, ich habe nicht viel NXT verfolgt, aber ich habe jetzt so ein paar Geschichten gesehen. Ich finde sie und auch das Match gegen Becky Lynch tatsächlich mir angeguckt und oder in Ausschnitten gesehen. Und ein legit Champion und hat ja jetzt auch eine neue Widersacherin, ohne so viel spoilern zu wollen. Sie ist gewachsen. Deswegen ist sie recht dort. Ja.
Daniel. Genau.
Ja, also sie hat schon sehr viel Becky Lynch zu verdanken, was den Aufstieg dieses Jahr angeht. Und dann dieser Entrance, der immer mehr weiterentwickelt worden ist und dadurch so eine Präsenz geschaffen wurde, wo die Fans jetzt geschlossen immer mitgehen, also wirklich eine ganze Halle in Support für Lyra Valkyria, zu Recht NXT Women's Champion, zu Recht hier Nummer 1. Und wir wussten ja damals schon bei der WXW und in Europa, dass sie wirklich was drauf hat. Und das kommt jetzt endlich auch bei den großen Ligen an, bei den Fans und in Amerika und also ich freue mich da richtig drüber, dass sie wirklich viel da reingesteckt hat und das macht sich jetzt bezahlt und dann wirklich danke auch an Becky Lynch, dass sie sich da bereit erklärt hat, da runterzukommen und sie zu pushen und ja, jetzt haben wir da wirklich einen neuen Star aus Irland.
Das stimmt, Virgil fragt gerade, ob wir sie gesehen haben, ne?
Bei der GWF einfach unglaublich und auch
bei der
dort,
WXW auch.
Der ausstellt natürlich WXW, aber eben auch bei der GWF Valkyrie wirklich auch ein haushoher Name.
Leider haben wir sie viel zu oft, Anführungsstrichen, viel zu schnell verloren, weil ich hätte sie gerne noch ein bisschen länger vor Ort gesehen, weil das hat auch immer Spaß gemacht, sie da zu sehen. Da hat man halt auch den Aufstieg auch mitgekriegt, ne, wie sie sich da immer weiterentwickelt hat. Und die war halt auch so ein Charakter, die kam rein und man hatte direkt was zu greifen. Das ist immer so das Thema bei Charakteren. Es gibt Charaktere, die siehst du, die sehen dann aus wie so eine Leinwand. Und andere, die sind so greifbar. Und du merkst, ah, okay, da steckt jetzt was hinter, mit dem ich was anfangen kann. Das finde, das hat bei ihr auch super funktioniert und sie hat damals auch schon gute Matches geliefert. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen länger in Deutschland gesehen, aber ich gönne es ihr natürlich, dass sie so schnell darüber gegangen ist. Ganz klar.
Ich habe gerade noch mal den Namen Lyra Valkyria eingegeben bei Google, noch mal ein bisschen geschaut. Die ist mit LJ Cleary zusammen.
Ach, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Jetzt kommt wieder der Gossip Thorsten, der weiß sowas.
Wer erinnert sich noch an dieses wunderbare Theme? Also,
natürlich.
Ist das ein Mario-Theme?
Das ist
übrigens aber ähnlich.
Toller Film an dieser Stelle.
Ja. Ja, genau, auch ein Film des Jahres. Aber wenn wir schon bei Gossip sind, da ist noch ein Name, das ist nur in den letzten Monaten ein bisschen abgeflacht, war aber Anfang des Jahres oder ersten Jahreshälfte wirklich auch eine Aufsteigerin des Jahres. Und zwar die Lebensgefährtin von unserem Axel Dieter Junior, Tiffany Stratton, die ja wirklich auch als NXT Women's Champion ordentlich abgeliefert hat und spektakuläre Matches auch, die wirklich von einem Barbie-Püppchen zu einer tollen Athletin geworden ist in diesem Jahr.
Ja, stimmt, die hat sich auch gut entwickelt. Ja, Virgil sagt dir gerade natürlich.
Ludwig Kaiser, ne?
Ludwig Kaiser ist natürlich. Genau, ja.
Den haben wir vielleicht auch noch irgendwo. Anita Vaughn ist aus der gleichen Ecke wie Valkyria und sie soll auch ein sehr netter Mensch sein. Ich habe sie leider in Valkyria nie persönlich gesprochen. Deswegen kann ich das nicht so beurteilen, aber von allen, die da intern das sagen können, ist natürlich schön, das zu wissen. Ja, Anita Vaughn ist auch jemand, die vielleicht nächstes Jahr so in die Aufstiegsecke kommen könnte. Die ist ja jetzt gerade erst so ein bisschen mehr in Position gerückt, zumindest bei der WXW jetzt gerade. Und auch Sapphire Reed ist auch jemand, der im nächsten Jahr vielleicht noch was nehmen kann. Ich habe noch eben gesehen, Jane Nero ist auch noch jemand, die man jetzt häufig bei der GWF gesehen hat, wenn ich mir das jetzt richtig zuordne, die auch schon guten Eindruck macht. Genau. Also wir sehen gerade, wie viel Potenzial das Women's Wrestling noch hat und wir werden gleich auf den Punkt kommen, wo wir das dann nicht so effektiv genutzt kriegen. Aber das kommen wir ja später hin, denn erst kommen wir zu den Tag Teams des Jahres. Tag Teams des Jahres Platz 3 und Platz 2 sind beide von der WXW. Und zwar zwei Tag Teams, die sich gegen die Widrigkeiten des Jahres durchgekämpft haben. Platz 3 sind nämlich unsere beiden Freunde, die vor kurzem erst im Podcast waren, nämlich Bobby Guns und Michael Knight. Die OnlyFans sind auf Platz 3 gelandet. Und ja, die beiden haben, glaube ich, mit der Kombination aus einem coolen Charakter, den sie komplett selbst entwickelt haben, und dazu wirklich guten Wrestling, haben die uns einiges geliefert. Sind ein bisschen, ich will nicht sagen am Booking gescheitert, aber haben sich mit dem Booking sehr stark messen müssen, haben aber trotzdem, glaube ich, alles rausgeholt, was sie machen konnten. Oder Daniel, was sagst du dazu?
Also in meinem Herzen sind sie auf jeden Fall Tag Team des Jahres, jedes Jahr und werden sie für immer sein. Aber ich musste realistisch daran gehen und habe gesagt, bei der WXW hatten sie nicht die Chance, ein Tag Team des Jahres zu werden. Deshalb habe ich sie selber gar nicht gerankt, finde es aber trotzdem toll, dass viele andere das getan haben.
Ich habe sie auch nicht gerankt, nee. Ich glaube, wir alle drei nicht, ne?
Nee. Aber es ist schön, dass die Zuhörer die dort reingepackt haben, ja.
Ja, finde ich auch. Und man muss ja sagen, wir haben natürlich auch hier eine bunte Mischung bei uns in unseren Awards, weil das sind ja nicht nur ihr als Zuhörer, das sind auch Wrestler, die mit abgestimmt haben. Es sind Offizielle aus dem Wrestling, die mit abgestimmt haben.
Ich habe auch mal Danke an der Stelle einfach mal, ne?
Genau. Das Dankeschön an alle, die sich beteiligt haben. Und wir werden es auch teilweise bei den Kommentaren, beim einen oder anderen Kommentar kann man vielleicht auch rauslesen am Ende, wer da abgestimmt hat. Das werden wir dann mal sehen. Gut. Ja, dann kommen wir direkt weiter zu Platz 2. Weiteres Team aus der WXW. Dieses Jahr wieder vereint, nach einer Rückkehr beim Shortcut. War für mich jetzt auch kein Aufsteigerteam, weil mir die Zeit zu kurz war, aber Hector und Cash sind hier auf Platz 2 gelandet. Haben natürlich einen schönen Act wieder vereint, haben die Titel geholt, haben ein tolles Turnier gekämpft. War für mich noch zu wenig, besonders da die Titel noch im gleichen Jahr, nach, ich glaube, 2 Titelverteidigungen schon wieder weg waren. Das war für mich, von den Leistungen, die beiden gebracht haben, war es richtig gut. Auch die Entwicklung von Hector wieder übers Team hat mir super gefallen, weil er halt auch viel mehr Charakter auf einmal ausstrahlen kann. Das Booking dazu war für mich eher so im Enttäuschungsbereich anzuordnen. Thorsten, was sagst du denn zu Hector und Cash?
Das Booking, also Hector und Cash sind quasi das Äquivalent zu Sami Zayn und Kevin Owens. Ein toller Moment darauf hingearbeitet, ein Moment fürs Herz, als sie den Titel gewinnen und danach war es für die Tonne ein bisschen.
Ja.
Weil es 2 Titelverteilungen gab, so Ja, und dann haben Amboss den Titel wieder gewonnen. Aber der Moment in der Turbinenhalle, wo wir alle aufgestanden sind und die den Titel gewonnen haben, der war total schön.
Ja.
Aber man hat zu wenig draus gemacht. Ähnlich wie mit Owens und Zayn. Also das Match selber war gut, tolles Turnier gekämpft. Hector, also die beiden, das war was fürs Herz. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, Owens und Zayn haben es gar nicht reingeschafft in die Top 3. Nee. Die sind auf Platz, lass mich kurz gucken, auf Platz 8 nur gelandet.
Wer ist denn auf Platz 4?
Auf Platz 4 sind die Arrows of Hungary, obwohl die ja gar nicht mehr so lange existiert haben in diesem Jahr. Aber die haben es trotzdem auf Platz 4 geschafft.
Das ist noch ein Wink in den zum Abschied.
Ja, wahrscheinlich.
Ist das noch, ja.
Maya Matthews als Geheimtipp der Frauen nochmal. Vielen Dank, Virgil. Müssen wir mal gucken. Der Name sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ja, Daniel, Hector und Cash?
Ja, wie du schon gesagt hast, also Tag Team des Jahres kann leider nicht sein, weil sie waren eigentlich de facto nur im Turnier wieder vereint, haben den Titel dann ziemlich schnell wieder verloren. Da fragt man sich einfach nur, gab es da einen Plan oder gab es da keinen Plan für die Zukunft?
Ja, es ist halt dieses, der Plan war der Moment. Ne? Das ist dieses Moment-Booking, was, wie gesagt, Levaniel, Titelgewinn, Moment-Booking, was eben auch ein Beispiel, auch die French Outlaws war auch ein Moment-Booking. Ne? Die haben, glaube ich, auch zwei Titelverteidigungen gehabt, Titel wieder weg. Only Friends, zwei Titelverteidigung, Titel wieder weg. Das ist so eine Konstante. Also die Face-Teams, die einen Titel gewinnen, haben danach zwei Verteidigungen, sind die dann wieder los in den letzten Jahren, leider.
Also bei Levaniel habe ich es ja damals schon in meinem anderen Podcast-Projekt vor Just Bring It gesagt, da war auch nicht der Reign das Entscheidende, da war der Weg das Ziel. Weil ne, sowas kann man ja machen, aber ich finde, man muss den Champion dann auch stärken. Und den stärkt man nicht, indem man ihn da den Titel gewinnen lässt, sondern verteidigen, dann verliert er wieder.
Das ist doch ja. Bullshit. Richtig, das ist es leider. Ja, wer ganz.
Wobei es in meiner Ansicht auch schwieriger ist, einen vernünftigen, würdigen Face-Champion zu booken als einen Heel-Champion.
Ja, obwohl auch da gibt es gute Wege. Du kannst einfach sagen, du kannst jedem Face-Champion die Rolle geben: Ich will jetzt meine Niederlagen der letzten Jahre ausbügeln und ich trete gegen jeden an, gegen den ich davor verloren habe, auf dem Weg zum Titel. Und schon hast du eine Story, fertig aus. Oder der gewinnt immer knapp, zweifelt an sich selbst und muss sich dann über einen großen Herausforderer nochmal beweisen, auch das. Also es gibt ja, wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen, ne? Das einfache Wrestling-Booking ist keine Atomphysik. Wenn man dann so Storys wie die Bloodline booken will, da muss man halt echt viel im Hintergrund haben, aber ja, für das einfachste Wrestling.
Bei der Bloodline, ne? Bitte? Bloodline, wie viele Leute, ne? Die haben Paul Heyman da und dann haben die haben die einen Produzenten, das macht nur Michael Hayes, ja?
Ja, das ist halt schon krass, was dahinter steckt. Aber es ist halt so, ja, das Take Team Wrestling bei der WXW, das hat mit einem anderen Bereich was gemeinsam, da kommen wir aber gleich noch drauf. Wo wir jetzt erstmal drauf kommen, ist auf Platz 1 und Platz 1 haben, für mich total überraschend, sich FTA wieder geholt, weil FTA, das Jahr von FTA war es nicht, aber die haben wieder überzeugt, dass die Take Team Matches von denen immer gut waren, dass sie wirklich durch Wrestling überzeugt haben, aber mit großen Erfolgen, weil die haben irgendwie Titel verloren, relativ sang- und klanglos dann gegen Big Bill und Ricky Starks, ne? Haben aber halt immer gute Matches abgeliefert. Für mich war es nicht das Jahr von FTA, aber sie haben halt wieder bei Wrestling überzeugt und das ist ja so bei AEW eine der Stärken. Daniel, was sagst du denn zum FTA-Lauf dieses Jahr?
Ich fand's toll, bin aber trotzdem überrascht, dass so viele dann auch wieder sie nach vorne gewählt haben, weil das wirklich in den letzten Monaten stark abgeflacht sind. Da gab es andere Tech-Teams wie die Creed Brothers oder so, die sind in den letzten Monaten viel weiter nach vorne gekommen. Mhm. Und dann hast du aber FTA, die wirklich jetzt zwar solide Tech-Team-Matches abliefern, aber jetzt nicht mehr ganz oben mitspielen. Aber freut mich dann natürlich trotzdem, weil das zeigt einfach, es gibt viel, viel Leute, die Tag Team Wrestling wirklich geil finden, ob das jetzt ganz ohne oben stattfindet oder eben etwas weiter unten auf der Card, ist den Leuten dann völlig egal. Und wenn man dann alles über alles, glaube ich, zusammenzählt, ist das schon realistisch, dass FDA trotzdem wieder auf Platz 1 sind, ja. Platz 1 ist. Deshalb finde ich das schön entschieden von unseren Zuhörern und freue mich darüber auch, weil das zeigt einfach, Tag Team Wrestling ist sehr beliebt und man sollte das nicht als Nebensache sehen.
Das stimmt. Ja, Thorsten, FTA, was sagst du zu der Platzierung?
Wahl, ich weiß immer, was ich kriege. Ich bin ein großer, großer, großer Fan der alten klassischen Tag-Teams gewesen, wie zum Beispiel Brainbusters, also Arn Anderson, Tully Blanchard und halt auch der Hart Foundation. Und das finde ich halt so ein bisschen in FTA wieder. Und deswegen gucke ich jedes Match gerne. Also ich weiß, ich kriege was. Ich hätte sie die Titel gegen Big Bill und Ricky Starks nicht verlieren lassen. Aber ich bin überhaupt kein Freund von Big Bill. Das ist überhaupt nicht meins.
Ja.
Aber Ah, wie gesagt, egal ob ich kann FDA gegen die Young Bucks, kann ich 100.000 geben. Ich sage immer wieder, gibt es mir und ich. Es ist genau wie mit Young Bucks gegen Penta und Ray Phoenix. Ja, die stehen da zurecht, auch wenn es, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, nicht unbedingt ihr stärkstes Jahr war oder so ein High-Profile-Jahr, aber pack FDA auf eine Karte und du weißt, was du kriegst.
Das
Und ich denke,
stimmt.
eben fast in.
Ja, und die haben ihren Platz gehalten. Die waren im letzten Jahr auch auf der 1. Platz 2 letztes Jahr die Bloodline, die dieses Jahr hier gar nicht reingerutscht ist. Also doch, die Usos sind drin, aber auf dem. Mal kurz gucken. Die sind noch hinter Owens und Zayn. Und ja, Platz 3 waren letztes Jahr noch Rott und Flott und die sind dieses Jahr auch irgendwie nicht so richtig, haben nicht wieder so richtig Fuß gefasst, lag aber auch am Booking, ne? Kam als Faces zurück beim Karat, wurden dann irgendwie als Heels gebookt, dann doch jetzt wieder als Faces und keiner weiß so genau, was mit Rott und Flott ist. Also auch das ist ein bisschen schwierig. Kommen wir zum Stable des Jahres. Stable des Jahres hatten wir letztes Jahr in dieser Form nicht. Da hatten wir Take Team und Stable kombiniert. Stable des Jahres hat es die Bloodline nochmal auf Platz 3 geschafft, weil wir natürlich da jetzt noch die Erzählung hatten, die ja konstant durchgeht. Ne? Wir hatten relativ viel Solo Sikoa dieses Jahr, was Bloodline Stable angeht. Und natürlich die Auflösung, die da so entstanden ist, also Auflösungserscheinungen, die ersten. Ich denke, man kann die durchaus auf Platz 3 setzen, weil die ja immer noch viel der Zeit einnehmen und halt auch noch Geschichten erzählen. Aber auch die Bloodline hat für mich in diesem Jahr sehr, sehr viel verloren im Verhältnis zum letzten Jahr, was ja wirklich ein Top-Jahr war für die Bloodline, oder Daniel?
Ja, also dieses Jahr war das, wie wir vorhin schon gesagt haben, alles sehr formelhaft, hat alles ein bisschen abgeschwächt und so weiter. Ich glaube, dass die Story da einfach schon zu Ende erzählt war und man dann einfach noch eine Runde gemacht hat. Das ist so, wie wenn man eine Trilogie macht und dann macht man doch noch einen vierten Teil. Deshalb, das war einfach, also Paul Heyman und seinem Third Inning, wo er da sich befindet. Also, nee, da bist du nicht. Ihr seid bei diesem Baseballspiel sind schon ziemlich viele. Also, die Leute sind noch da, aber die haben eigentlich keine Lust mehr. Es hat schon angefangen zu regnen und die wollen eigentlich alle nach Hause. Aber das Spiel geht immer noch weiter. Das ist die Bloodline 2023 gewesen. Und ja, aber ist ja schön, dass sie es trotzdem ins Ranking geschafft haben. Ja.
Ja, finde ich auch. Thorsten, deine Worte zur Wörtlein.
Genau das Gleiche. Also ich bin gespannt, wenn man mir jetzt hier erzählt, wir sind hier in dem und dem Inning. Ich weiß nicht, was da noch kommen soll und ich weiß nicht, wie man das noch frisch halten soll, aber man kann sich immer noch dorthin wehren. Es ist dominant im Programm und insofern auch im Balance-Bericht.
Die Frage ist halt echt, was bleibt denn noch? Eigentlich bleibt jetzt noch die Usos gegeneinander, dann bleibt ja irgendwann, dass alle Roman verlassen, dann bleibt ja noch, was ich eher unrealistischer sehe, da die Schauspielerstreiks vorbei sind, nochmal The Rock, der da reinkommt und dann ist das Ding für mich durch mit der Bloodline. Es sei denn, du holst jetzt die nächsten aus der Familie dazu und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du die Bloodline so verwässerst wie eine NWO oder sonst was, wo du halt immer mehr dazu holst und nicht die Qualität steigerst, sondern nur die Menge. Und das ist immer eine Gefahr, die du mit sowas eingehst. Ja, Platz 2 geht an unser deutsches Stable von Amboss. Wobei mir, ich bin ja immer gesagt, ich bin mit Amboss durch, aber das ist nur meine Meinung. Ich verstehe jeden, der sagt, gefällt mir total gut. Für mich Lawrence Roman ganz klar top in Amboss. Anderen beiden auch in Ordnung. Ich sehe den Titelrun von Robert Dreisger nicht so sehr wie du, Daniel. Also für mich ist das nicht so der Top-Run. Ich finde, der ist okay, aber der haut mich nicht aus den Socken, weil es unheimlich einfach vorherzusagen ist, was da passiert. Also es ist wenig Unvorhersehbares, sehr klar. Es war sehr klar, wann der Titel wechselt. Es war sehr klar, dass das alles sehr eindeutig verläuft. Und da ist jetzt nichts, was mich wirklich überrascht, obwohl ich manche Stellen mir Hoffnung gemacht habe auf andere Entwicklungen. Aber ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung im Amboss, wenn es dann mal Richtung Auftrennung des Stable geht, diesen Inner War, so ein bisschen Bloodline-mäßigen Inner War. Das ist das, was mich jetzt interessiert fürs nächste Jahr. Und da bin ich auch gespannt drauf. Thorsten, was sagst du denn zu Amboss auf Platz 2?
Ja, die gehören natürlich, also die waren sehr präsent und dominant in der WXW und ich finde auch genau das, was du sagst, ist das, was ich nächstes Jahr sehen will. Ich will Zersetzungserscheinungen, ich will innere Grabenkämpfe. So ein bisschen hat man es ja immer mal wieder angeteased. Ich möchte, dass wir das Ganze mit einem großen Knall irgendwie, ja, vielleicht muss man auch noch jemanden dazunehmen. So, die sind ja zu dritt im Moment. Vielleicht, ich hatte immer gedacht, dass vielleicht der gute Ali Marik zu Amboss turnt, aber gut, hat er nicht getan.
Ist für ihn vielleicht auch besser, sagen wir es mal so.
Ja, sicher. So in der Retrospektive bestimmt. Und ich möchte halt da innere Zersetzungserscheinungen und irgendwas wird da auch kommen, denke ich.
Daniel, was sagst du dazu?
Ja, also Amboss ist ja noch nicht mal nur ein deutsches Stable. Ist ja nicht nur,
ja,
dass Icarus dabei ist, sondern sie treten ja auch sehr, sehr häufig bei HCW und Passion Pro Wrestling an. Mit der ganzen Aufmachung, mit dem Theme sind da auch große Player. Also es ist ein ich würde sagen, ein europäisches Phänomen. Ja,
aber das liegt natürlich auch sehr stark an der sehr engen Zusammenarbeit von WXW mit Passion Pro und HCW, ne? Muss man natürlich auch sagen.
Das ist richtig, genau. Aber ich denke, das muss man eben auch sehen, dass sie eben aber auch dort sehr gut funktionieren in Ungarn. Und das ist einfach, zeigt einfach, dass die wirklich, wirklich sich sehr mit dieser Gruppierung sehr beschäftigt haben und dass sie jetzt so ein bisschen die Lorbeeren ernten. Ist schade, dass Dover nicht mehr dabei ist, finde ich immer wie so ein bisschen sehr schade. Es wirkt einfach nicht mehr so zu dritt, wie es zu viert gewirkt hat, finde ich. Aber ich finde, der World Championship Run von Robert Dreisker ist sehr, sehr geil. Macht immer richtig Spaß. Es ist einfach meaty Action und es sind also auch tolles Storytelling in dem Match selbst, finde ich. Und ich glaube, wir sind so langsam im Herbst dieses TL Runs. Noch nicht im Winter, aber im Herbst dieses TL Runs. Und ich freue mich aber, dass die Fans Amboss nochmal so nach vorne gewählt haben.
Da ist halt auch die Frage, wo es da jetzt hingeht. Ne? Kriegen wir einen zweiten Anlauf mit Maggot? Kriegen wir jetzt wirklich das Intergender, ich glaube nicht, dass Marsha den Titel gewinnt, das sage ich schon mal vorneweg. Da würde ich jetzt ganz klar gegen tippen. Wer könnte denn Robert Dreisker überhaupt den Thron? Thorsten, was denkst du?
Peter Tiani,
meinst du? Mhm. Der bräuchte dann nur noch ein bisschen mehr, also wenn Peter Tiani noch ein bisschen fehlt, ist die Promo-Seite. Da braucht er noch ein bisschen Unterstützung, weil da fehlt mir noch ein bisschen was. Da finde ich zum Beispiel, da muss ich auch wieder sagen, Megan und Levani, beide stärker, was Promos angeht, als Peter Tiani, aber der kann dafür durch stärkeres Wrestling überzeugen. Da muss man dann gucken, wie man ihn da unterstützen kann. Daniel, wen siehst du?
Ganz schwierige Frage. Ich glaube, das könnte sogar jemand aus den eigenen Reihen sein. Also ein Icarus oder so. Wer weiß, was sich bis dahin noch entwickelt.
Dann würde ich aber doch eher auf den Stärksten aus meiner Sicht auf Lawrence Roman setzen. Weil der, glaube ich, die Leute noch mehr mitnimmt. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Wir werden sehen, ob es uns gefällt. Das können wir da alle selbst entscheiden. Und ich habe schon öfter gesagt, ich bin in der Amboss-Story nicht mehr drin. Aber das Schöne ist ja im Wrestling, wir haben so viel im Angebot. Ich kann Fury gucken. Ich kann, wo würde
GWF. Das?
Ich kann GWF gucken. Ich kann Project Nova gucken zum Beispiel. Ich kann aber auch dann die Sachen wie AEW, WWE gucken. Ich kann Impact gucken. Ich habe so viel im Angebot. Das heißt, wenn mir das nicht gefällt, schalte ich halt um, gucke was anderes. Das ist ja das Gute in der heutigen Zeit, dass wir so viel im Angebot haben. Oder ich gucke mir die Dockers aus Duisburg an. Mit den Special Gimmicks. Da haben wir uns im Vorgespräch ein bisschen drüber amüsiert. Über diese Art des Wrestling, weil wir das lange nicht mehr gesehen haben. Das nur so nebenbei. Gut, damit haben wir die Stables auch einmal. Na, haben wir noch nicht durch. Nein, Platz 1 vergessen. Platz 1 haben nach einem konstanten Führungswechsel ihren Weg dieses Jahr gefunden. Mit eigentlich einer Frau in der Führung, die aber nicht so verkauft wird bis jetzt langsam. So, ne? Also, wir reden von Judgment Day. Rhea Ripley mit dem Money in the Bank, wie nennt er sich?
Nicht Senior Miss, Money Senior. In the Bank.
Ich war gerade bei Monsieur, aber ist doch gar kein Franzose. Senior Money in the Bank, Damien Priest mit Dirty Dominic Mysterio und mit dem Fall Taker, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt er?
J.D. McDonough.
J.D. McDonough, genau. Ja, ja, Judgment Day haben dieses Jahr wirklich den großen Aufschwung gemacht. Letzten Jahr fand ich sie noch eher so als Spaß-Stable, was nicht so wirklich Hand und Fuß hatte. Und dieses Jahr gab es dann richtig Schwung dahinter. Thorsten, was sagst du denn zu Judgment Day?
Ich glaube, da muss man keine Worte mehr drauf verlieren. Was für Rhea Ripley gilt für Judgment Day. Tolles Table, macht Spaß und ist für mich im Moment die dominierende Faction bei WXW. WXW, Quatsch.
Genau.
Oh Gott, es wäre so viel WWE. Sie sind super. Sie haben das total gut gemacht, dass sie Rhea Ripley so als Centerpiece gebaut haben. Wer hätte auch mal gedacht, dass Dominic Mysterio zu einer der besten Factions des Jahres gehört? Also, total gut. Gefällt mir. Darf so bleiben. Bin gespannt. Freue mich, sie zu sehen bei WrestleMania. Hell in a Cell Match von Finn Balor gegen Edge war toll bei WrestleMania. Hat Spaß gemacht. Was will man mehr?
Ich bin auch gespannt, wie das da weitergeht und wo das hinführen könnte. Daniel, was sagst du?
Also, Judgment Day, die Quotenbringer, die Hype-Man der WWE, die verkaufen die Tickets, die machen, dass die Leute einschalten, die sind das Gespräch in Town, wenn du über WWE sprichst. Und das jetzt auch schon, ja, ein ganzes volles Jahr. Es ist einfach fantastisch, was die abliefern. Was für eine Entwicklung die als Gruppierung gemacht haben. Finn Balor, Rhea Ripley, Damian Priest, Dominic Mysterio. Ja, es gibt nur eine Komponente, die passt da nicht so gut. Ich finde, JD McDonagh ist einfach...
Der ist da auch die Pins zu fressen und der hat die richtige Abkürzung für Judgment Day.
Ja, ich finde den furchtbar. Menschlich und auch als Wrestler finde ich den furchtbar. Der ist also das, was so ein bisschen stört am Judgment Day, aber das andere, das strahlt so. Das ist so fantastisch. Und Rhea Ripley ist ja de facto die Leaderin, auch wenn Damian Priest das gerne sein würde. Am Anfang dachte man noch, Finn Balor ist der Leader, aber der hat sich so ein bisschen in den Hintergrund zurückgezogen. Seine Fehde gegen Seth Rollins war aber mega. Die war richtig klasse, die war richtig emotional, weil es da ja auch um diese Verletzung nochmal ging, die Schulterverletzung. Ich dachte sogar, dass Finn Balor den Titel gewinnt, so emotional war. Also wirklich Judgment Day. Und wenn du dann noch die Buhrufe für Dominic Mysterio dazu siehst, die ja wirklich erschütternd sind, dann also ist das einfach eine runde Gruppierung und muss Nummer 1 sein und ist deshalb auch zu Recht Nummer 1.
Wer hätte gedacht, dass Dominic Mysterio im Jahr 2023 zum besten Stable, zumindest auch unserer Wahl, weltweit gehört? Das hätte ich auch nicht erwartet.
Er ist eigentlich, glaube ich, auch einer am obersten Wrestler in der Welt aktuell. Also der zieht die lautesten Reaktionen. Das ist fantastisch.
Muss man erstmal schaffen. Ne? Ja. Nicht schlecht. Ja, das waren unsere Stables. Wie gesagt, letztes Jahr hatten wir es jetzt mit Tag Teams zusammen. Und jetzt kommen wir zu den Non-Wrestlern des Jahres. Auch hier haben wir wieder eine Aufteilung, dass wir wieder einen von der WWE haben, einen von AEW und einen von WXW. Und ihr hört schon einen nennen. Das heißt, wir haben leider nur männliche Non-Wrestler. Wir haben aber auch wenige weibliche Repräsentationsfiguren aktuell, die halt im Non-Wrestling-Bereich unterwegs sind. Wir haben ja gerade den Aufbau von CJ Perry bei AEW, ne? Selina Vega ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt wieder. Die war ja im letzten Jahr ein bisschen präsenter.
Würde ich nicht als Non-Wrestlerin bezeichnen, dass sie ja sehr viele Matches gehabt hat und auch hochgelobt ist für ihre schauspielerischen Leistungen und dieser ganzen Story mit LWA. Sie ist auf jeden Fall, wäre eher bei Wrestlerin des Jahres als bei Non-Wrestlerin.
Aber die einzige genannte Person ist hier Veda Scott in unserer Liste. Ansonsten aber keinerlei Damen, die hier genannt wurden. Aber ich muss auch sagen, es ist gerade auch, wie gesagt, Managerinnen gibt es gerade gar nicht so viel. Ne? Und außerhalb des Bereichs, was hier Ringsprechern so angeht, da wird halt auch nichts benannt. Also das ist doch eher so eine Männerdomäne. Das heißt, da müsste man auch so ein bisschen nachfeilen, international und national. Wir gucken trotzdem mal drauf, wer hier reingekommen ist. Platz 3 ist jemand, der jetzt relativ schnell dazugekommen ist. Und zwar jemand, der bei der WXW geboren und aufgestiegen ist, nämlich Robin Christopher Vorwerk. Auf dem Platz 3, der ja gerade mit seiner High Performer Limited, mit seinen Teilnehmern Tristan Archer, Joseph Rennick, jetzt nenne ich nicht wieder Frettchen, und Arne Marek ja gerade was aufgebaut hat. Und ja, da so ein bisschen die erste wieder richtige Managerrolle bei der WXW einnimmt. Ne? Wir hatten lange keine mehr so ganz klare Manager, oder vertue ich mich da gerade? Daniel, erinnerst du dich an den letzten Manager?
Christian Michael Jacobi war, glaube ich, der Letzte, wenn ich mich daran erinnere. Adam Polak war, glaube ich, das war dieselbe Zeit. Also Adam Polak, Jacobi, das war die Zeit. Alles, ne? Es ist lange her, dass jemand da wirklich exklusiv als Mensch agiert und was er für eine Leistung da reingebracht hat. Macht er jetzt auch noch Kommentar, auch nochmal so eben nebenbei, macht das auch echt gut. Und ich muss echt sagen, und wir sind ja hier unter Freunden, da kann man das ja sagen, er ist wirklich ein Name des Jahres bei der WXW.
Ja, ist schön, wenn man mal wieder so einen Aufstieg hat, wo man sagt, der Mensch überzeugt, der muss dafür nicht in den Ring steigen, sondern kann es auch anders. Ne? Der kann vielleicht auch den anderen helfen, Storys zu erzählen, wobei ich sehe, ein Tristan Archer, der da drin ist, der bräuchte eigentlich keinen anderen, aber vielleicht braucht man ihn als Story-Vehikel für andere Geschichten. Thorsten, was sagst du zu Robin Christopher Vorwerk, ganz ohne Staubsauger?
Der hatte mich in dem Moment, wo er den Stock in der Hand hatte, weil er hat mich an die klassischen alten vom Schlager eines Jimmy Hart, eines Slick, eines Classy, Freddy Blassie, eines Bobby Heenan erinnert. Und ich finde es total cool, wieder so auf diese Oldschool-Art Manager zu haben. Und ich sag's auch nochmal, wir sind unter Freunden und ich glaube, dass es wirklich gut tut. Und ich werde ihm das nächste Mal Robin Christen.
Ich freue mich drauf.
Was für ein, sag das jetzt mal ungefiltert, was für ein Schleimscheißer. Da freut man sich doch wirklich, dass der auf die Fresse bekommt. Mhm. Besser geht es nicht, der zieht Heat. Perfekt. Und er hat mit Anil Marik ja, mein Osnabrücker Jung, und da müssen wir nochmal drüber reden, das geht so nicht. Hm. Du hast den falschen Weg gebracht, da funktioniert er was. Also da müssen wir auch.
Du weißt doch, wie mein Weg für Marek aussieht. Irgendwann gewinnt er den Shotgun-Titel von Ilja Blum und bei der Siegesfeier turnt er dann gegen Vorwerk und befreit sich davon, ist dann unser Shawn Michaels der Weg. Wir sind doch hier Freunde, genau.
Ja, machen wir dazu. Okay, lass weitermachen.
Genau.
Das wird hier, glaube ich, der längste Livestream, den wir je hatten. Wir haben ja ganz viele
Kategorien. Kategorien, ja. Ja, letztes Jahr auf Platz 3, Pat McAfee. Platz 2 ist jemand, der bei AEW wieder sich neue Leute sucht und andere kopflos präsentiert, nämlich Don Callis hat Platz 2 sich geholt, war letztes Jahr nicht dabei, ist aber dieses Jahr mit dazugekommen. Ja, Don Callis hat auch so eine Konstante, ne, die man einfach hat, den kannst du hinstellen, wenn jemand hast, der keine Promos kann, stellst du Don Callis hin, lässt den reden als Ersatz und der ist halt auch so richtig schön, klingt auch wieder doof, aber so schön widerlich, der Kerl, also den kann man auch gut hassen, finde ich. Oder Thorsten, was sagst du zu Don Callis?
Speaking of Schleimscheißer, das ist die Perfektion des Ganzen. Also was für ein ekelhafter Sack. Also einfach nur ein ekelhafter Sack. Und er macht es wunderbar. Ich hasse den mit Leidenschaft. Und ich finde Don Callis richtig schön widerlich. Und er macht seine Rolle perfekt.
Ja.
Zu Recht auf Platz 2.
No. Daniel, hast du noch was zu ergänzen zu Don Callis?
Die Entrance-Theme. Wahnsinn.
Was man so Theme nennt, ne? Dieses unangenehme Gebrumme da. Ja. Fürchterlich, ja.
Oh, im letzten Jahr. Weiß ich gar nicht.
Es ist einfach dieses dieser furchtbare Sound, der einfach sich über die Halle legt.
Quasi so ein durchgängiger Bass ist das.
Ja.
Ja.
Ganz fies. Gut. Okay. Ja, letztes Jahr unser guter Freund Dan Neumann auf Platz 2. Und Platz 1 hat wieder, was heißt wieder, hat diesmal der Wise Man Paul Heyman sich ergattert, der natürlich auch aus meiner Sicht im letzten Jahr stärker war, der in diesem Jahr ein bisschen zurückgegangen ist, aber der natürlich immer in Roman Reigns gut ersetzt. Ne? Der ist also immer derjenige, der quasi die Promos hält und Roman Reigns wieder nicht auf den Schoß ist und der das auch gut macht und auch entsprechend gut die Sachen verkauft. Und ich glaube, er hat auch wieder verdient die Nominierung und hier im Platz 1 kann man durchaus auch vertreten, zumindest aus meiner Sicht. Daniel, was sagst du dazu?
Ja, also Paul Heyman wird vielleicht nächstes Jahr kann ihm der Proteinhalt gefährlich werden, wer weiß. Aber ansonsten, ja, Non-Wrestler des Jahres kann ich sehr gut nachvollziehen. Hat überall seine Finger drin, zieht überall die Fäden, die Strippen. Und es ist einfach nicht wegzudenken aus dem Wrestling, Paul Heyman.
Ja, Thorsten, wo siehst du Paul Heyman im nächsten Jahr? Was sagst du ihm dieses Jahr?
Ja, eine Liste der Non-Wrestler-Personen des Jahres ohne Paul Heyman ist keine Liste. Insofern steht er wieder völlig zurecht da. Er ist vielleicht, er ist nicht der beste Manager oder Non-Wrestler aller Zeiten. Da würde ich, hatte ich ja eben schon gesagt, da würde ich einen Bobby Heenan noch weiter oben ansetzen.
Ganz klar.
Aber er ist aktuell von den noch aktiven Non-Wrestling-Personen immer eine Bereicherung für jede Show, sei es vor oder hinter den Kulissen. Und wenn Heyman redet, höre ich ihm gerne zu. Es ist nach wie vor so.
Ja.
Seitdem ich Wrestling verfolge, war Paul Heyman immer da. Er hat mir immer gefallen. Es gab keine Phase, wo ich Paul Heyman egal fand.
Vollkommen verständlich, vollkommen nachvollziehbar. Ein paar Honorable Mentions, die wir haben. Wir haben natürlich noch Prinz Nana als Honorable Mention, als natürlich der Tanzpartner oder was heißt der Vortänzer für einen Swerve Strickland. Und selten so eine Kombination von zwei Sachen gesehen, die so unterschiedlich sind und trotzdem so gut funktionieren. Ein stoischer Swerve Strickland, ein tanzender Prinz Nana, richtig gut. Und natürlich haben wir hier leider der aktuellen Situation geschuldet noch ein Absolute Andy als Non-Wrestler des Jahres, der natürlich mit reingekommen ist. Den wir aber separat erwähnen möchten, weil er eine ganz andere Ebene im Moment annimmt als alle, die wir hier erwähnen können. So, dann kommen wir weiter.
Vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch nochmal auf den Podcast hinweisen, den wir als Nachruf von Absolute Andy aufgenommen
haben. Genau.
So viel reingepackt und so viel Herzblut und so viel unscripted. Und das ist also realer, finde ich, haben wir noch nie etwas veröffentlicht. Das ist einfach ungefiltert, unsere Gedanken zu Absolute Andy. He will be truly and deeply missed.
Ja, das war auch ein ganz schlimmer Podcast, weil ich bei der Anmoderation schon dreimal schlucken musste, ob ich die durchkriege. Aber es hat funktioniert irgendwie.
Das hat man dir nicht angemerkt.
Ja, Gott sei Dank, wie ist das? Ja, wir kommen zum Podcast-Gast des Jahres. Und hier haben wir auf Platz 3 haben wir hier einen unserer Wrestler des Jahres, nämlich Lawrence Roman. Lawrence Roman noch im Gespräch mit dem Sebastian. Schönen Gruß an den Sebastian. der sich ja aus dem Podcast-Geschehen verabschiedet hat, aber trotzdem weiterhin als guter Freund natürlich an unserer Seite steht. Und wir hatten Lawrence Woman hier, der war, ich glaube, dieses Jahr zweimal da. Einmal, als er den Shotgun-Titel gewonnen hat, glaube ich, einmal relativ weit am Anfang des Jahres. Und ich glaube, Lawrence Woman ist, mir hat auch da wieder gezeigt, was für ein sympathischer Kerl er außerhalb des Rings ist. Und wenn man da Gegenzug dann den, du hast so schön gesagt, an den Pitbull im Ring sieht, ich muss mal an Terrier denken, da bin ich aber im Fußball, das ist nicht beim Wrestling. Diese Unterschiede und diesen tollen Kerl muss man einfach auch loben. Ich denke, da seid ihr mit mir eins, oder?
Ja.
Dann Platz Nummer 2 ist eine große Rückkehr in den Ring, die wir bei der WXW noch nicht gesehen haben, aber schon bei einer anderen Liga oder bei anderen Ligen mittlerweile. Denn Stephanie Mays, das Rückkehrgespräch mit Stephanie Mays, was ich mit ihr geführt habe, wo sie ganz klar darüber erzählt hat, wie ihre Verletzung war, wie sie damit umgegangen ist, wie schwer es auch war. Und was eine klare Empfehlung für alle ist, ist, die wirklich mal einen starken Rückschlag haben, sich zurückkämpfen müssen. Sollte man sich das mal anhören, weil sie zeigt auch, dass man da rauskommen kann, selbst wenn es sehr schwer ist.
Ja, habe ich mir angehört. Ich bin auch von einem persönlichen Rückschlag betroffen gewesen dieses Jahr im Oktober. Ich habe mir deinen Podcast angehört und muss mich jetzt mal an dieser Stelle ganz, ganz lieb auch bei dir bedanken, lieber Volker. Das war ein ganz toller Podcast. Der hat Spaß gemacht. Ich habe es der guten Stefanie auch nochmal geschrieben. Das war wirklich mal aktive Hilfe und das hat sie ganz toll gemacht. Das habt ihr beiden sehr, sehr gut gemacht. Das ist mein Podcast des Jahres gewesen übrigens.
Das freut mich. Vielen Dank.
Bitte, gerne, mein Lieber.
Ja, Daniel, dein Podcast des Jahres war jemand anders. Ja. Nämlich unser, ich glaube, der witzigste Podcast des Jahres, nämlich mit Psycho Mike.
Ja, absolut. Psycho Mike ist eine Erscheinung, der nicht nur im Ring und als Figur Psycho Mike total lustig ist, sondern eben auch als Gesprächspartner. Und das hat er in diesem Podcast bewiesen. Body Slam, ja.
Ja, also wirklich ein Typ, wo ich sagen würde, den kann ich mir auch immer wieder, mit dem kann ich immer wieder reden, weil der auch so natürlich ist. Ne? Du redest mit einem, wo du denkst, du könntest doch gerade mit dem in der Kneipe sitzen, der erzählt dir so seine Geschichten. Das war genau dieses Gefühl bei dem Podcast. So ein Typ, wo du sagst, jo, komm, wir gehen jetzt einen trinken und du erzählst mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was du so erlebt hast, machst ein paar Witzchen. Und auch jemand, der so ein dankbarer Gast ist, weil dem gibt man zwei Stichworte und der rennt los. Und den muss man schon fast einbremsen, damit man überhaupt noch mal was anderes kommt. Aber das kann man einfach genießen. Und das ist halt das Gegenstück zum Podcast, der sehr emotional ist, sowas richtig Entspannendes, Witziges, muss ich sagen. Es war wirklich eine Bandbreite von witzig über emotional bis hin zu richtig stark wrestlerisch, der mit Lawrence, also ganz tolle Leute. Vielen Dank da mal an alle Podcast-Gäste. Egal, ob es jetzt andere Podcaster waren, wie der Florian zum Beispiel, ob es Wrestler waren, ob es offizielle waren, auch Wrestler mal zu Nerd-Themen abseits des Wrestlings und alle anderen, die zu Besuch waren. Es hat wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich glaube, da wir alle drei ja auch Gespräche geführt haben, unterschiedliche Podcasts gemacht haben, spreche ich da in unserer aller drei Namen, dass das wirklich wieder ein schönes Podcast-Jahr war, auch mit den Gästen.
Ja, ich kann mich an dieser Stelle auch bei meinem Podcast, es ist ja dieses Jahr ja mein erstes Jahr bei Just Bring It gewesen und da kann ich mich fast noch namentlich bei allen bedanken. Dan Jokic, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch ein Podcast, ich werde jetzt sicherlich den einen anderen vergessen, aber was mir immer wieder Spaß macht, Axel, die X-Men, Tischer zu reden. Es ist immer wieder eine Freude, es war toll. Anil Marik war super, Robert Dreisker war gut. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht.
Und du hast das Women's Wrestling nochmal unterstützt mit Katrin Zeiske. Das war auch ein ganz interessantes
Thema. Ja, das war auch sehr abgefahren. Da hatten wir Probleme wegen der Zeitunterschiede und dann war ich doch in Berlin und das war ganz toll. Es hat Spaß gemacht, Katrin Zeiske. Ich hoffe, dass wir dich einfach mal in einem deutschen Ring sehen. Die wollte ich natürlich nicht vergessen. Das war auch sehr, 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 sehr schön und sehr nett. Da kann ich auch jedem nochmal die ZDF-Dokumentation empfehlen, über Katrin Zeiske in der Mediathek zu sehen. Mhm. Wirklich gut. Eine ganz andere Facette des Wrestlings, die wir da beleuchtet haben.
Ja, das stimmt. Ja, schön. Podcast-Gäste, damit sind wir durch. Und deswegen, da wir noch so viel zu besprechen haben, würde ich sagen, mit den Einzelthemen schließen wir für den ersten Podcast, den ihr nachhören könnt, hier einmal ab. Und ihr hört das dann im zweiten Schritt, dann eine Woche später hört ihr den Rest hier.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.